Guten Abend. Hallo. Ja, herzlich willkommen beim Stimme-Wahlcheck. Heute hier in der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn. Man merkt, es ist Fasching und Wahlkampf gleichermaßen. Deswegen diese kurze Verzögerung bitten wir nachzusehen. Wir freuen uns aber, dass es sich Zeit nimmt heute Abend. 90 Minuten hier in Heilbronn, der Spitzenkandidat der CDU. Herzlich willkommen, Manuel Hagel.
Vielen Dank für die Einladung.
Also ich wollte ja schon vorher fragen, haben Sie am Rosenmontag als bekennender Faschingsfan nichts anderes zu tun, als abends hier zu sitzen?
Ja gut, Herr, ich sag mal so, wenn Sie mich einladen, müssen Sie immer damit rechnen, dass ich komme.
Und es kommen vor allen Dingen auch viele Besucherinnen und Besucher und wir machen ja ein interaktives Format heute Abend, aber es gibt auch Handzeichen und deswegen wollen wir mal fragen, wer von Ihnen war denn schon mal bei einer Wahlcheck-Veranstaltung der Heilbronner Stimme mit dabei? Also nahezu 100%. Und wer war das letzte Mal beim Wahlcheck mit Herrn Özdemir mit dabei? Auch eine ganze Menge.
Wir machen die Ultras.
Wir machen das in der 10. Saison seit 2009, die Wahlchecks mit Herrn Westerwelle hat es angefangen, Herr Schäuble, Herr Steinmeier, Kretschmann war mit dabei, die ganzen CDU-Spitzenkandidaten, die es versucht haben bei den letzten Wahlen. Und wir freuen uns, dass wir auch alle 6 Spitzenkandidaten dieses Mal wieder hier in Heilbronn begrüßen dürfen. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Kreissparkasse Heilbronn, beim gesamten Team, stellvertretend Herr Muschall ist da als Vorstand, die uns hier die Arena zur Verfügung stellen und die in der Vorbereitung unglaublich viel helfen. Natürlich mein Team von der Stimme mit Heike Neureiter, Irina Bakanow und Alexandra Becker und vor allen Dingen natürlich auch dem Team von Stimme TV, die auch heute wieder diese Veranstaltung live übertragen und viele schauen sich dann auch nochmal anschließend auf YouTube an. Es soll ja Leute geben, die gehen in den Faschingsferien Skifahren.
Und ich habe das noch nicht verstanden.
Das habe ich auch noch nicht verstanden und die schauen uns heute Abend auch zu, die begrüßen wir natürlich heute Abend an. Wir wollen dieses Gespräch wie immer ein bisschen locker führen, über 90 Minuten, aber natürlich auch ein paar wichtige Themen ansprechen, wenn es um die Zukunftsfragen von Baden-Württemberg geht. Wir machen dazu natürlich auch mehrere Umfragen, da sind Sie dann auch gefragt und die sind gar nicht so einfach zu machen, deswegen gibt es jetzt eine Bedienungsanleitung. Wenn Sie ein Handy dabei haben, ein Smartphone, dann dürfen Sie per QR-Code abstimmen. Und ich sage es jetzt auch gleich, weil viele haben letztes Mal zugeschaut und die haben dann gesagt, Mensch, ich habe den Button vermisst, dass ich da irgendwie absenden dann draufdrücken muss, wenn ich die Umfrage mache. Muss man nicht draufdrücken. Sie müssen einfach eine der Antworten, die dann dort erscheinen, anklicken und dann wird es automatisch gezählt. Ja, die letzten Wahlchecks waren immer ein bisschen überlagert von Fukushima, von Corona, von vielen anderen Themen. Dieses Mal geht es um Landesthemen. Und dieses Mal geht es darum, wer Nachfolger von Winfried Kretschmann wird. Und das möchte Manuel Hagel werden. Und wer Manuel Hagel ist, das schauen wir uns jetzt mal in unserem Einspielfilm an.
Manuel Hagel hat bei dieser Landtagswahl eine Chance. Die Chance, dass seine CDU nach 14 Jahren in Baden-Württemberg wieder den Ministerpräsidenten stellt. Die Umfragen sehen Manuel Hagel und seine Partei vorne. Noch. Doch mit wem will er das Land regieren? Aber von vorn. Manuel Hagel wird am 1. Mai 1988 in Ehingen an der Donau geboren und ist heute 37 Jahre alt. Er besucht die Grundschule und die Realschule in Ehingen und schließt 2005 mit der mittleren Reife ab. Anschließend absolviert er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Ulm und bildet sich weiter zum Bankfachwirt und bis 2011 zum Bankbetriebswirt. Später nimmt er an einem Managementstudiengang teil und wird Filialdirektor bei der Sparkasse Ehingen. 2006 tritt Hagel in die CDU ein und wird 2009 in den Gemeinderat von Ehingen gewählt. Dort wird er später Fraktionsvorsitzender und ehrenamtlich stellvertretender Oberbürgermeister. In die Landespolitik wechselt er 2016. Hagel wird CDU-Generalsekretär und erstmals in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Mit dem besten Ergebnis eines Direktkandidaten bei dieser Wahl. Das gelingt ihm bei der Wahl 2021 erneut. Anschließend wird Hagel zum Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion und später in den Landesvorstand seiner Partei gewählt. Zu den wichtigsten Erfolgen von Grün-Schwarz zählen für Hagel mehr Lehramtsstudierende, mehr Stellen bei der Polizei, das höhere Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die Förderung von KI-Zentren wie der IPAI in Heilbronn. Seine Freizeit verbringt Manuel Hagel gerne mit Laufen, Wandern und Lesen. Außerdem ist er ein gläubiger Katholik und Jäger. Er ist mit Franziska Hagel verheiratet, das Paar hat 3 Söhne und lebt in Ehingen an der Donau. Ein Umzug nach Stuttgart komme für ihn nicht in Frage, sagt Hagel in Interviews. Nun will Manuel Hagel als Spitzenkandidat seiner Partei Ministerpräsident werden und die Grünen aus diesem Amt verdrängen. Sollte ihm das gelingen, wäre er der jüngste Ministerpräsident der Geschichte. Als Landesregierung könnte sich Hagel eine Deutschlandkoalition mit SPD und FDP vorstellen, vorausgesetzt die Liberalen schaffen den Einzug. Hagel will die Wirtschaft stärker fördern, die Digitalisierung vorantreiben und für mehr innere Sicherheit sorgen. Wie er sich das vorstellt und mehr, erfahren Sie heute beim Stimme-Wahlcheck.
Ja. Wow. Schickes Schulbild haben wir da ausgekramt. Ne?
Ja, ich war auch ganz überrascht.
Wanderer, Jogger, man kriegt ja alles live derzeit mit. Per Instagram sind sie ja praktisch fast schon rund um die Uhr erkennbar. Es ist ein besonderes Heimspiel heute für Sie. Das haben wir jetzt gerade gehört, Kreissparkasse. Was wäre aus Ihnen denn als Sparkessler geworden?
Naja, im Grunde, ich hatte in meiner beruflichen, sagen Vita, 3 Berufsziele. Als erstes wollte ich eigentlich Förster werden. Aber bei uns in der Familie ist es üblich, dass man halt immer zuerst eine Lehre machen muss. Es tut mir wirklich leid zu sagen, ich hatte eigentlich gar nie Lust auf Bank. Das war für mich irgendwie, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich irgendwas, was ganz anders ist wie Förster. Für den Fall, dass mir das irgendwann keinen Spaß mehr macht, kann ich Bank machen. Dann war ich bei der Bank und hat es mir dann doch Spaß gemacht, mit den Unternehmen, mit den Leuten auch zu arbeiten. War dann relativ jung Filialdirektor einer mittelgroßen Sparkasse und dann wollte ich Bankvorstand werden. Und dann bin ich Berufspolitiker geworden.
Heilbronn sucht noch einen Bankvorstand, da sind einige abhanden gekommen. Also wenn das nichts wird bei der Wahl. Ne?
Ich habe gerade andere berufliche Pläne. Also erstens war es Förster und dann bin ich zur Bank. Dann war ich Banker und bin Politiker geworden. Jetzt möchte ich Ministerpräsident werden und ich finde, jetzt beim 3. Mal soll es jetzt halt auch mal klappen.
Ja, Ministerpräsident wollen Sie werden. Wir haben natürlich auch ein paar Umfragen mit dem Bawütschek durchgeführt. Den kennen Sie auch, die Umfragen von Bawütschek, ja, von den baden-württembergischen Tageszeitungen. Und da hatten wir gefragt nach der Bekanntheit der Kandidaten. Und die sagt ja eigentlich, zeichnet ein klares Bild. Cem Özdemir ist am bekanntesten. Sie müssen noch ein bisschen aufholen. Ist das ein Ballast im Wahlkampf?
Ja, die Frage ist ja, was ist der Sinn von Politik? Und ich gucke jetzt nicht morgens in den Spiegel und denke mir, boah, heute musst du wieder Gas geben, dass du bekannt wirst. Sondern warum ich Politik mache, ist ja, weil ich was fürs Land voranbringen möchte, weil ich was für die Menschen in diesem Land erreichen möchte. Und deshalb investiere ich meine Kraft politisch dafür, um fürs Land und für die Leute was zu erreichen, weil das Zentrum meiner Politik ist für mich nicht ich selber, sondern das Zentrum meines politischen Engagements sind die Menschen und ist Baden-Württemberg und dafür setze ich meine Kraft ein. Wenn es mir um Bekanntheit ging, hätte ich vielleicht Fußballer werden müssen, aber da hat das Talent nicht so ganz ausgereicht.
Wenn wir schon gerade beim Wahlkampf sind, was auch auffällt, Cem Özdemir, das hat er uns gar nicht verraten, als er das letzte Mal hier war, hat ja jetzt geheiratet übers Wochenende. Ihre Frau spielt im Wahlkampf so gar keine Rolle. Ganz bewusst, dass sie nicht auftritt?
Auf dem Wahlzettel steht ja Manuel Hagel und nicht Franziska Hagel. Also neben Ernst, meine Frau ist dabei bei größeren Terminen. Das Bild, das sie eingespielt haben, Landespresseball, sie ist im Wahlkreis öfter mal dabei. Aber wir haben 3 kleine Kinder daheim und meine Frau arbeitet auch noch im Hotel meiner Schwiegermutter mit. Und wir schauen einfach, dass wir die Familie behütet halten, dass unsere Kinder auch behütet aufwachsen dürfen. Und deshalb machen wir um uns selber jetzt kein so ein großes Tamtam.
Bis jetzt scheint es ja aufzugehen, die CDU führt deutlich in den Wahlumfragen und wir wollen jetzt natürlich auch mal wissen, wie die Präferenzen bei unseren Besucherinnen und Besuchern aussehen. Wen Sie denn wählen würden, wenn jetzt schon am Sonntag und nicht erst in 20 Tagen Landtagswahl wäre? Und dann sehen wir gleich mal, wie sich da die unterschiedlichen Parteizugehörigkeiten in unserer Umfrage widerspiegeln. Also einfach den QR-Code bitte benutzen und abstimmen und wir schauen mal, auf dem Live-Balken. Es reicht überraschenderweise zu einer absoluten Mehrheit für die CDU.
Ach ja, Optimismus.
Also, klar verteilt, aber immerhin 36% unserer Besucherinnen und Besucher würden die Grünen wählen. Also das ist dann auch schon mal ein Thema, das wir im Laufe des Abends noch vertiefen werden. Vielleicht haben wir, liebe Kollegen, noch die Tafel vom letzten Mal, wie es da verteilt war, was die Besucher angeht, die da waren. Ah ja, da gab es die absolute Mehrheit überraschenderweise für Herrn Özdemir. Aber die absolute Mehrheit ist natürlich noch ein Stück weit entfernt, wenn man sich die Umfragen insgesamt anschaut. Dennoch die Koalitionsfragen, die wollen wir ganz zum Schluss besprechen. Eines fällt auf, was die Kollegen der Stuttgarter Zeitung und des SWR in ihrer Umfrage eruiert haben. Die CDU hat ein Jugendproblem, wenn man sich die 16- bis 34-Jährigen anschaut. 16-Jährigen dürfen zum ersten Mal wählen, dieses Mal. Hat die AfD bei dieser Altersgruppe 20%, die Grünen 16 und die CDU nur 12%. Warum ist das so?
Zuallererst mal hatten wir bei der letzten großen Wahl in Baden-Württemberg, das war die Kommunal- und Europawahl, waren wir als CDU eindeutig auf Platz 1. Wir hatten bei der Bundestagswahl, lagen wir vor SPD und Grüne. Von daher bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit diesen ganzen Umfragen. Wir müssen auch unterscheiden zwischen der Frage, was ist Stimmung, das ist vieles, was bei Social Media entsteht, und was sind dann am Ende auch tatsächlich Stimmen. Und zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, das war die letzte große bundesweite Wahl, auch dort waren bei den Umfragen vorher AfD, Linke und so weiter auf Platz 1 und am Wahltag dann tatsächlich auch die CDU. Von daher interessiert mich jetzt nicht so sehr die Umfrage, sondern mich interessiert vielmehr die Frage, wie erreichen wir jetzt eigentlich Jüngere? Und wenn Sie sich die Shell-Jugendstudie anschauen, den Demokratiemonitor und vieles andere, dann gibt es drei Themen, die die jungen Menschen in Baden-Württemberg umtreiben. Es ist das Thema Arbeitsplatz, es ist das Thema Bildung und Wohnen und es ist das Thema Einsamkeit. Das hat viel mit Social Media zu tun und deshalb ist jetzt mein politisches Engagement und das, was wir als CDU machen, dass wir uns um diese Themen kümmern und nicht immer nur irgendwelche Umfragen hinterherhecheln.
Und genau um die Themen kümmern wir uns jetzt in den nächsten Minuten. Immerhin haben wir noch 75. Es steht der Parteitag der CDU an, am Wochenende jede Menge Themen und vom Spitzenkandidat und vielleicht auch künftigen Ministerpräsident möchte man natürlich auch wissen, wie er zu den einzelnen Themenkomplexen steht. Eins wird mich vorneweg interessieren. Es ist jetzt rausgekommen, dass viele AfD-Abgeordnete ihre Väter und Frauen und was weiß ich wen alles anderweitig untergebracht haben. Haben Sie als Landesvorsitzender dann gleich mal nachgeschaut, ob sowas bei der CDU auch möglich wäre?
Also schauen Sie, Christdemokraten sind anständige Leute. Und die AfD hat, glaube ich, das mit den Familienbetrieben ein bisschen falsch verstanden. Also die AfD so und wir sind ja irgendwie ganz unterschiedliche Parteien und wir wollen uns um die Familienbetriebe kümmern. Die AfD hat gleich so ein AfD-Clan-Ding daraus gemacht und erstmal alle Verwandte selber angestellt. Aber ich meine, der Spitzenkandidat der AfD, der reist ja zu der MAGA-Bewegung in die USA und wenn die sagen, dass es deutsche Automobilhersteller amerikanische Automobilhersteller werden sollen, wenn die sagen, dass aus deutschen Arbeitsplätze amerikanische Arbeitsplätze werden sollen, dann klatscht die AfD und vielleicht haben sie deshalb vorsorglich mal ihre ganze Familienangehörige gleich eingestellt.
Also Sie haben auf jeden Fall, können das ausschließen, dass Abgeordnetenbüros, dass da auch Verwandte irgendwo kreuz und quer mit untergebracht werden.
Ich unterschreibe nicht die Arbeitsverträge von jedem einzelnen Kollegen.
Und aber Sie würden es missbilligen, wenn so wäre.
Also, was soll ich da, ja klar, also, ich meine, aber was soll ich zu der Frage sagen? Schauen Sie, ich habe 43 Kolleginnen und Kollegen und da vertraue ich jedem Einzelnen auch in der Frage.
Gut, der Wahlkampf ist ja überlagert von jeden Menge neuen Vorschlägen, wie Deutschland wieder aus der Krise kommt. Wir werden das Thema Wirtschaft natürlich gleich entsprechend auch behandeln. Der CDU-Wirtschaftsrat hat eine ganze Menge gefordert. Heute kam jetzt eine Forderung von einer Rentenkommission, die Bundesregierung eingesetzt hat und die dann die Aufhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre, die Anhebung, vorschlagen. Was halten Sie davon?
Dass wir in der Frage von Rente und Sozialstaat was machen müssen, ist ja mehr eine mathematische Frage zunächst wie eine politische Frage. Weil immer weniger Beitragszahler
bei immer mehr Beitragsempfänger, bei einer immer längeren Beitragsbezugsdauer, dass wir da auf Dauer was machen müssen, das ist, glaube ich, jedem völlig klar. Und deshalb geht es ja um die Frage, wie soll Rente in Zukunft aussehen? Und was mir so wichtig ist, ist, dass wir die Debatte immer unter der Prämisse gesellschaftlicher Zusammenhalt führen. Dass diejenigen, die jetzt in Rente kommen oder schon in Rente sind, eine auskömmliche Rente haben, von der sie leben können, aber dass auch diejenigen, die in 30 Jahren mal in Rente kommen, eben auch ein Rentenversprechen haben, von dem sie leben können. Das heißt, die Rente muss viel breiter werden. Wir werden in Zukunft gesetzliche Rente haben, wir werden betriebliche Altersvorsorge haben und private Altersvorsorge. Und darüber jetzt zu diskutieren, wie wir mit dieser demografischen Schieflage, die wir ja haben, wie wir da jetzt von sukzessive von einem umlagegedeckten Verfahren in ein kapitalgedecktes Verfahren kommen, das ist goldrichtig, weil wir dürfen unsere Kinder nicht ständig nur Probleme hinterlassen. Ehrlicherweise, wir haben uns in den letzten 20 Jahren um diese Frage relativ gedrückt. Und je länger wir uns da davor drücken, je teurer wird's. Und ich bin einfach auch ein Freund davon, dass wir unsere Kinder mal aufrecht in die Augen schauen, und deshalb müssen wir diese Fragen beraten.
Also da muss man ja auch ehrlich und natürlich auch unangenehme Wahrheiten irgendwo den Menschen mitteilen. Die Junge Union fordert in ihrem Antrag, die Rente ab 63 zu kippen. Würden Sie das unterschreiben?
Also man muss es genau lesen. Also was mir mal als allererstes wichtig ist. Wichtig wäre jetzt, dass wir mal aus der Rezession wieder herauskommen, dass wir mal die Leute, die arbeiten wollen, auch arbeiten lassen. Ich glaube, das wäre mal der wichtigste Punkt, über den wir sprechen. Das heißt, dass die Überstunde zum Beispiel komplett steuer- und sozialabgabenfrei wird. Dass wir über die Frage sprechen, dass man nach 45 Jahren auch abschlagsfrei in die Rente kann, weil wir die Renteneintrittsdebatte mal an der Lebensarbeitszeit orientieren müssen. Aber auch ist eins klar, unser jüngster Sohn, der ist Jahrgang 2023. Der hat richtig gute Chancen, mal über 100 zu werden. Und dass für ihn nicht geht, bis 30 studieren, bis 60 arbeiten, und dann über 40 Jahre Rente zu bekommen, das weiß, glaube ich, jeder, außer ihm selber. Und deshalb müssen wir in der Frage einfach auch ein paar neue Antworten finden und dieses System auch so breit aufstellen, dass es finanzierbar ist für unsere Kinder, aber auch, dass diejenigen, die jetzt in Rente kommen, auch nach ihrer Lebensleistung von einer anständigen Rente leben können. Es geht immer um beides.
Die Rente, Sozialleistungen, das sind ein Thema. Es gibt viele andere auch. Ich habe mir aber trotzdem noch mal ein paar Anträge angeschaut vom CDU-Parteitag, weil das ja am Wochenende im Fokus stehen wird und dann auch noch mal die letzten zwei Wochen im Landtagswahlkampf auch eine Rolle spielen werden. Da wird beispielsweise eine Altersgrenze für Social Media von 16 Jahren für alle sozialen Netzwerke gefordert. Würden Sie da zustimmen?
Ich möchte Sie ungern korrigieren, Herr Heer, aber der Antrag wird gar nicht aufgerufen am Parteitag, weil der ist verwiesen worden in die zuständige Fachkommission.
Müssen Sie es aber DPA sagen, die haben es heute vermeldet.
Bitte?
Dann müssen Sie es DPA mitteilen, die haben es heute vermeldet, ja, dass Sie der Antrag gestellt wird.
Sie sind ja der Kunde der DPA, nicht ich, ich bin ja nur Leser. aber das sei mir gestattet, dieser kleine Hinweis. Aber ich habe natürlich dennoch eine Meinung dazu. Eben. Und schauen Sie, bei Social Media, wir haben da was zu tun. Und als jemand, der selber sozusagen das Familienleben nicht nur aus Gutachten kennt, sondern aus dem echten Leben, haben wir da richtig was zu tun. Warum? Wir sind zum einen in der Fänge von 4 großen Tech-Konzerne, die im Grunde nahezu alles bestimmen. Und wir brauchen mal als allererstes eine eigene europäische Alternative zu Instagram, TikTok etc. pp. Zweitens, über 70% unserer Daten von uns alle sind entweder in China oder die USA gespeichert. Das ist die zweite Frage, über die wir ran müssen. Drittens, wir sehen, dass wir im Bildungsbereich massive Probleme haben. Konzentrationsfähigkeit unserer Kinder, Klasse 1, massiv zurückgegangen. Die Gründe kennen wir alle. Immer weniger passiver Wortschatz, wenn man zu Hause hat, nicht mehr miteinander spricht, sondern auf dem Sofa am Handy rumspielt. Wenn man den Kinderwagen schiebt, es kommt kein Augenkontakt mehr zustande, sondern man guckt nebenher auf Smartphone, YouTube-Kids, Netflix-Kids, all das führt dazu, dass wir da richtige Probleme haben. Und gleichzeitig sehen wir, wie sozusagen, ich habe vorher über Einsamkeit gesprochen, ein zweites Thema, was wir bei der Jugend massiv sehen, sind auch immer mehr Depressionen. Warum? Weil bei TikTok, Instagram im Grunde immer so ein unerreichbares Ideal präsentiert wird, dem immer mehr Jugendliche hinterhereifern und dadurch für sich das Gefühl haben, niemals gut genug zu sein, niemals zu genügen, niemals anständig zu sein. Das ist ein richtiges Problem. Und deshalb geht es mir um zwei Dinge. Erstens, Erwin Teufel hat mal gesagt, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und diese Probleme sind die Wirklichkeit. Jetzt ist die Frage, würden diese Probleme durch ein Social-Media-Verbot gelöst werden, ja oder nein? Da ist die Antwort nein. Warum? Weil wir haben in Deutschland keine digitale Identität. Das heißt, jeder kann sich frei anmelden und dann würde halt, würde ich mal unterstellen, jemand nicht hinschreiben, Jahrgang 2015, sondern Jahrgang 2013. Und das Verbot wäre umgangen. Und deshalb sagt ja auch der Bundesvorsitzende vom Lehrerverband, dass er da davon nicht zählt, weil das wäre die Realität, weil nichts ist ja spannender wie ein Verbot. Aber wenn wir jetzt diese Probleme haben, die wir haben, dann müssen wir unsere Kinder doch befähigen, um mit der Welt umgehen zu können. Deshalb müssen wir die Medienkompetenz stärken, wir müssen die Digitalkompetenz stärken, dass unsere Kinder den richtigen Umgang damit haben. Wofür ich aber bin, ist ein Smartphone-Verbot in unsere Klassenzimmer. Weil wir brauchen wieder mehr Hölderlin, mehr Schiller und weniger TikTok und Instagram parallel zum Unterricht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese Grautöne, diese Differenzierung in der Debatte auch zulassen, weil das Land Baden-Württemberg könnte für sich gar kein Social-Media-Verbot allein machen. Selbst für Deutschland wäre es schwierig. Wenn überhaupt, wäre es eine Frage von Europa. Und nochmal, wenn wir sagen, wir haben da Probleme, da kann man entweder glauben, man kann Probleme verbieten, oder man kann sagen, wir wollen unsere Kinder befähigen, dass sie damit so umgehen können, wie es dann vielleicht ab 17 oder anders auch möglich wäre.
Was aber Deutschland entscheiden kann, und das hat die Bundesgesundheitsministerin, Frau Wagen, geprüft.
Gute Frau, gut.
Und dann bin ich mal gespannt, ob der Vorschlag, ob Sie den auch gut finden, dass die telefonische Krankschreibung abgeschafft wird. Sind Sie dafür?
Die Nina hat ja etwas differenzierter formuliert, weil ich mit ihr über genau den Punkt gesprochen habe. Aber da rate ich zu einem sensiblen Blick, weil ich halte immer nichts davon, sozusagen, dass man so verallgemeinert, wenn man immer sagt, die und alle. Weil es gibt sehr selten die und alle. Was wir sehen ist, und das ist ein Effekt, den ja auch die AOK nachgewiesen hat, dass vor allen Dingen an Brückentage oder mal an einem Montag durch die Möglichkeit der digitalen Krankschreibung diese Themen oder diese Krankschreibung an diesen Tagen stark nach oben gegangen sind. Dass das ein Effekt ist, den man untersucht, ist richtig. Aber gleichzeitig ist ein Teil der Antwort auch, dass durch die digitale Krankschreibung wir jetzt jede Menge Krankschreibungen in der Statistik sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Also mein Punkt ist jetzt, ich will zuerst mal wissen, was sagt eigentlich die Statistik? Und wenn ich die Statistik genau verstehe, dann kann ich mir eine Meinung davon bilden. Aber klar ist auch eines, Ziel meiner Politik und unserer CDU-Politik in Baden-Württemberg ist, dass Leute gesund sind. Und darüber müssen wir sprechen, weil wir immer mehr sehen, auch psychische Krankheiten, die sich aus dem Arbeitsplatz heraus bilden. Und deshalb würde ich lieber über die Frage sprechen, wie über die andere.
Ja, aber da müssen wir trotzdem ja oder nein sagen, ob man dafür ist oder nicht.
Dann sagen Sie mir, wie ist die Statistik? Die ist bisher noch nicht aufgeklärt.
Ja gut, aber die Arbeitgeberverbände sagen es ja klipp und klar. Also Sie sind auf jeden Fall dafür, dass das abgeschafft wird. Und dann muss man ja denen sagen, ja, bin ich auch dafür oder bin ich nicht dafür, ne? Also ob die Statistik jetzt so viel, jeder, der ja irgendwo im Unternehmen ist, kriegt das ja auch mit und dann kann man es ja auch sagen.
Da gäbe ich Ihnen die Chance, wenn die Statistik so richtig ist, dass wir durch die digitale Krankschreibung an Brückentage und Montage deutlich mehr Eintageskrankschreibungen haben, dann bin ich dafür, dass wir es zurücknehmen.
Okay, gut. Dann danke dafür. Etwas ist mir aufgefallen, wir werden auf die Wahlprogramme noch zu sprechen kommen. Sie wollen in der Kernverwaltung Personaleinsparungen von 10% in 5 Jahren umsetzen. Wenn man jetzt aber mal die Beamten und Lehrer- und Polizeistellen abzieht, dann sind es ja gar nicht mehr so viel und die 10%, die gehen ja so oder so durch die Pensionierungswelle weg. Ist das so ein drastischer
Ja, weil wir bis zum Jahr 2030 durch die Zuruhesetzung der Babyboomer, weil die jetzt ja alle so langsam in Richtung Pension oder Rente gehen, werden wir pro Jahr 4% Mitarbeiter im öffentlichen Dienst verlieren, was dann in 5 Jahren 20% sind. Das heißt, wir wollen mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unserer Polizei, weil wir die größte Einstellungsoffensive von Thomas Strobel fortsetzen wollen. Wir wollen mehr Lehrerinnen und Lehrer in unsere Klassenzimmer, weil wir dringend dieses unsägliche Thema vom Unterrichtsausfall beenden müssen. Und wir wollen mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Justiz und der Wissenschaft. So, dann bleibt übrig die Kernverwaltung. Und schauen Sie, wir haben jetzt eine einmalige Chance durch diese Zurruhesetzung von Beamtinnen und Beamten, Mitarbeitern im öffentlichen Dienst. Wenn wir jetzt jede Stelle eins zu eins wieder besetzen, dann werden wir in den nächsten 10, 20 Jahren keine Effizienzrendite haben, wir werden keine Digitalisierungsrendite haben, weil die Leute, die wir jetzt alle wieder eins zu eins einstellen, die werden ja alle was arbeiten. Und das ist ja auch gut so. Das heißt, Personalabbau und Aufgabenabbau müssen Hand in Hand gehen. Und deshalb wollen wir in der Kernverwaltung des Landes die Mitarbeiterschaft durch Nichtwiederbesetzung von Stellen reduzieren. Und jetzt bin ich auch bereit, immer schwierige Themen zu vertreten, dort, wo sie schwierig sind. Darum habe ich das auch mal gesagt beim Verband der Verwaltungsbeamten. Und logisch, wenn die jetzt für sich verstehen, gleiche Arbeit mit weniger Leute, finde ich das nur bedingt cool. Und ich kann das wirklich auch nachvollziehen. Deshalb müssen wir die Diskussion rumdrehen. Ich habe dann gefragt, seht ihr denn in eurer Referate, in eurem Arbeitsplatz Dinge, auf die ihr verzichten könnt? Dinge, wo ihr sagt, es macht überhaupt keinen Sinn und niemand weiß, warum man das eigentlich macht. Sie glauben gar nicht, wie viele Vorschläge da kommen. Und so möchte ich das haben. Personalabbau und Aufgabenabbau Hand in Hand, dann wird es gelingen. Der Thomas Strobel hat das jetzt gemacht mit dem Regelungsbefreiungsgesetz, wo Kommunen in die Situation kommen, Normen und Gesetze des Landes nicht mehr anwenden zu müssen, wenn sie sagen, sie erreichen die Ziele anders. Oder es ist einfach Nonsens. Und in 100 Tagen über 100 Normen, die wir jetzt abschaffen werden. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen Druck auf den Kessel. Wir können nicht immer so weitermachen. Und deshalb Personalabbau und Aufgabenabbau. Dann kommt Schwung in die Sache und ich bin da wild entschlossen.
Jetzt sind wir ja...
Nachher, wenn ich Ihnen noch einen zweiten Satz sagen darf. Ja. Ich war ja unlängst in Griechenland.
Was können wir denn eigentlich von den Griechen lernen? Viele haben sich ja ein bisschen gewundert, was sie
sagen. Ja, genau. Ich habe gehofft, dass Sie mich das jetzt fragen.
Es wäre später noch kommen, ja. Da können wir es auch jetzt machen.
Sehr gut, Sie sind flexibel, das gefällt mir. Ich hatte mal die These aufgestellt, dass wir vielleicht die ein oder andere Reform, die wir den Griechen aufs Auge gedrückt haben damals, heute an uns anwenden müssen. Wir fahren jetzt ja, was die Digitalisierung angeht, immer in die skandinavischen Länder und sagen, was die in Digitalisierung machen, das ist wirklich super. Aber ehrlicherweise, da fahren wir jetzt alle schon seit 15 Jahren hin. Und so richtig besser ist jetzt auch nichts geworden. Und der Punkt ist, dass die skandinavischen Länder ja oft bei Null begonnen haben und nicht der Umbau einer analogen in eine digitale Verwaltung, sondern von Zero eine digitale Verwaltung aufgebaut haben. Das ist was anderes in der Komplexität. Bei den Griechen war es umgekehrt. Die hatten einen riesigen Staatsapparat, die hatten enorm komplexe analoge Verfahren und sind von einer analogen Verwaltung hin zu einer digitalen gekommen. Nicht oder vieles von dem, was die Griechen gemacht haben, Kahlschlag im Sozialstaat und, ist für uns weder Vorbild noch dürfen wir es so machen. Aber in der Digitalisierung der Verwaltung schon. Und was machen die Griechen jetzt anders? Wenn wir in Baden-Württemberg oft Verwaltungsdigitalisierung machen, und ich sehe ja die Isa Huber heute auch hier sitzen, die ja im Innenausschuss da mitarbeitet, dann nehmen wir oftmals einen analogen Prozess und diesen analogen Prozess bilden wir eins zu eins digital ab. Dafür brauche ich jetzt aber wirklich kein Verwaltungsstudium, weil ein langsamer, komplexer analoger Prozess bleibt halt auch ein langsamer, komplexer digitaler Prozess. Die Griechen machen das anders. Die haben 100 bis 120 Leute, die das machen für den ganzen Staat. Bei uns hat allein die zuständige Organisationseinheit BitBW über 1000 Mitarbeiter, weil die nehmen einen analogen Prozess, geben das diesen 100 digitalisieren und sagen, jetzt baue diesen Prozess mal auf der grünen Wiese komplett neu. Und dann kommt der analoge Prozess weg. Und genauso möchte ich das in Zukunft in Baden-Württemberg auch haben. Und der zweite Punkt, ich will es wirklich nur kurz im Zusammenhang erklären, ist, wir brauchen eine durchgängige Digitalisierungsstrategie. Bei uns hat jedes Ministerium eine eigene Digitalisierungsstrategie. Oftmals haben Kommunen, Landratsämter, Behörden eigene Digitalisierungsstrategien, viel zu oft mit eigener Software und eigener Hardware. Und am Ende passt nichts mehr so richtig zusammen. Ich würde da gerne eine Flurbereinigung machen, dass wir sagen, wir machen eine Digitalisierungsstrategie in Baden-Württemberg von der Staatskanzlei bis in die kleinste Kommune mit einer Software, mit einer Hardware. Und dann nehmen wir uns einen Prozess nach dem anderen vor. Schauen Sie, das ist wie wenn es bei uns im Haushalt Hagel daheim Knödel gibt. Genau so müssen wir das machen. Unser mittlerer Sohn, der probiert den Knödel immer auf einmal zu essen. Das klappt nie. Meine Frau ist immer kurz vor dem Herzinfarkt. Unser älterer Sohn ist da sozusagen in seiner ernährungsphysiognomischen Entwicklung etwas weiter, auch ganz ohne Instagram von Markus Söder, weil der nimmt sich den Knödel und schneidet ihn in viele kleine Teile und isst ihn. Der ist als erster fertig und meine Frau kriegt keine Schweißperle auf der Stirn. Und genau so müssen wir das da jetzt auch machen.
Jetzt sind wir mitten in der Digitalisierung, da werden wir nachher auch noch eine Frage dazu haben. Aber eine, da können Sie gleich tatsächlich mal auf Ja oder Nein antworten. Gibt es in der CDU Landesgeschäftsstelle noch ein Faxgerät?
Ja.
Warum?
Vorsorglich.
Jetzt haben wir schon ein paar Themen hier ins Plenum geworfen. Wir wollen aber auch wissen, was sind denn die Top-Themen, die Sie interessieren? Und da machen wir auch eine kurze Umfrage, welches für Sie die wichtigsten Themen, die wahlentscheidenden Themen bei dieser Landtagswahl sind. Wie gesagt, in 20 Tagen ist die Landtagswahl. Ist es Wirtschaft, Bildung, Sicherheit? Bin überzeugt, Herr Strobel klickt bei Sicherheit an. Also gilt das Wahlgeheimnis, es ist anonym, ihr wisst es nicht. Ich glaube, man sieht auch unten, wie viele tatsächlich schon abgestimmt haben, über 200, wenn ich es richtig erkenne.
Dürfte ich dann noch einen Satz zur Digitalisierung sagen, während alle abstimmen? Weil wir hätten da noch einen dritten Baustein.
Wir sind aber gleich fertig.
Ah gut, dann. Wenn Sie nachher noch eine Frage überlegen, fragen Sie mich
nochmal. Wenn am Ende noch eine Minute übrig bleibt, dann machen wir das. Also Wirtschaft, natürlich das Top-Thema mit fast 50% oder 43 sind es. Bildung, Gesundheit, Sicherheit relativ gleich auf. Das ist schön, dass unser nächstes Thema tatsächlich nämlich Wirtschaft ist. Wirtschaft, 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 das ist natürlich das Thema, das alle in Baden-Württemberg beschäftigt. Und wenn man so ein bisschen die Schlagzeilen liest und wenn man so ein bisschen die Aussagen Revue passieren lässt, wir müssen wieder härter ranklotzen, die Ärmel aufkrempeln, ins Schaffen kommen. Es wird ja immer so ein bisschen auch der Eindruck vermittelt, da gibt's deutliche Defizite. Jetzt haben wir aber auch mal die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger gefragt, ob sie denn bereit sind, wenn sie ihren Arbeitsplatz sichern könnten damit, ob sie dafür Einschränkungen bereit wären. Und da haben wir ein ganz interessantes Ergebnis erhalten, das können wir kurz einblenden. Was möchten Sie denn, was können Sie in Kauf nehmen, um sich um Ihren Arbeitsplatz zu erhalten? Mich fortbilden, umschulen lassen, gut, das tut nicht arg weh. Mehr arbeiten, längere Arbeitszeiten, das kommt schon weniger an. Auf Urlaubstage verzichten, das finden auch nicht so viele prickelnd. Und aufs Gehalt verzichten, schon erst recht nicht. Was muss man denn konkret machen, um die Wirtschaft anzukommen? Es gibt so viele Vorschläge, dass das die Leute auch verwirrt, Herr Hagel. Von den Feiertagen streichen, von Urlauben streichen, von den Arbeitszeiten verlängern.
Erwin Teufel hat mal den schönen Satz gesagt, die Menschen interessieren sich nicht für jedes Detail, aber sie spüren alles. Und in dem Satz liegt total viel Wahrheit und genau das zeigt auch diese Statistik. Weil ich glaube, wir führen die Diskussion falsch. Wir reden, also der erste Punkt ist mal, wir sind jetzt zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, das dritte Jahr in Folge, in einer Rezession. Und aus einer Rezession kann man sich nur herausarbeiten. So, das ist mal die Wahrheit. Aber die Diskussion, die wir jetzt führen über mehr Stunden arbeiten, längeres Arbeiten, die sind, glaube ich, nicht der Kern. Weil volks- und betriebswirtschaftlich ist der Kern der Diskussion die Arbeitsproduktivität. Also die Frage mit der geleisteten Arbeitsstunde, was ist dann der volkswirtschaftliche Output? Und über die Frage müssen wir reden. Also mir geht es nicht um diese Frage, die Sie jetzt gestellt haben, sondern genau das, was die Leute gestellt haben, Fortbildung, Weiterbildung, also dass wir die Arbeitsproduktivität erhöhen und das ist der Kern und genau dort muss auch die Debatte hin.
Sie blicken ja immer gern nach vorne, das haben Sie auch in vielen Veranstaltungen schon gesagt und nicht so gerne nach hinten. In einem Interview haben Sie geäußert, wir haben uns in den letzten 15 Jahren mit Wirtschaftswachstum und hohen Steuereinnahmen um einige notwendige Reformen gedrückt. Sagen Sie das dann auch der Frau Merkel, die ist ja Gast am Wochenende beim CDU-Parteitag, weil das war ja auch in vielen Jahren eine CDU-geführte Bundesregierung, die diese Reformen nicht angepackt hat.
Also wenn sie Heilbronner Stimme liest, dann liest sie es. Aber der Punkt ist doch, schauen Sie, was ist die politische Perspektive? Meine politische Perspektive ist die Frage, was ist denn jetzt zu tun? Und wie komme ich jetzt zu einer Lösung für ein Problem, damit es in Zukunft wieder besser wird? Dieses ewige Parteihickhack, dieses ewige Gegeneinander, wer hat vor 5 Jahren, wer hat vor 15 Jahren, wer hat vor 20 Jahren, wer hat vor 3 Jahren irgendwas falsch gemacht, das löst uns jetzt kein Problem. Ich sag mal, hinterher weiß ich auch alles besser. Ja? Aber mir geht's. Ich mache jetzt ja nicht beruflich Politik, weil ich jedem erklären will, wer in der Vergangenheit was falsch gemacht hat, sondern ich mache Politik, weil ich jetzt was lösen will, das in Zukunft wieder besser wird. Und die ehrliche Antwort ist doch die, dass in den letzten 20 Jahren jede Partei mal regiert hat. Und deshalb trägt auch jede Partei Verantwortung für diese Malaise, in der wir jetzt sind. Aber diese Analyse löst jetzt kein Problem. Darum muss man über die Frage reden, was löst jetzt ein Problem? Was ich zum Ausdruck bringen wollte ist, wir hatten so in den letzten 10, 15 Jahren im Grunde total konstantes Wirtschaftswachstum, immer mehrende Steuereinnahmen und es war irgendwie, hat sich da so eine Selbstverständlichkeit breit gemacht. Dass wir geglaubt haben, es steht so im Grundgesetz der Republik, in der Landesverfassung des Landes, dass es ewig so weitergeht. Und in genau dieser Situation haben wir eine hohe Leidenschaft entwickelt in der Frage, wie wir Wohlstand verteilen. Und vielleicht etwas aus dem Blick verloren, welche Voraussetzungen wir eigentlich brauchen, damit Wohlstand auch entsteht. Jetzt sehen wir im Moment, dass wenn man nur übers Verteilen redet, der Wohlstand im Zweifelsfall irgendwann auch mal weg sein kann. Und das darf uns nicht passieren. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir jetzt über die Voraussetzungen reden, die Wohlstand braucht, dass er entsteht und dann übers Verteilen, nicht umgekehrt. Wir müssen die Debatte wieder ändern. Und mein zweiter Punkt ist, wir haben in den letzten Jahren, ich sage bewusst wir, weil da jeder beteiligt war, wir haben auch so getan, Gesellschaft, Politik, auch Medien, als könne man den Menschen so ein risikofreies Leben versprechen. Als könne man jedes nur denkbare Lebensrisiko mit einer eigenen Rechtsnorm versehen, die dann einklagbar geworden ist und dann gibt es kein Risiko mehr. Aber das Risiko gehört zum Leben, das ist die Wahrheit. Und wer versucht, politisch und gesellschaftlich einen Alltag ohne Risiko zu schaffen, der wacht irgendwann auf in einem Alltag ohne Freiheiten. Und das ist das, was wir gerade so alle spüren in dem Land. Ihr habt 3 kleine Kinder daheim, Sie haben es erwähnt. Das bringt mir die tolle Situation, dass ich bisweilen abends Gute-Nacht-Geschichten vorlesen darf. Und Sie kennen vielleicht die Geschichte von Gullivers Reisen, wo eines Morgens dieser Riese Gulliver am Strand liegt und von diesen vielen Zwergen gefesselt worden ist, weil die nicht wissen, ist er jetzt gut, ist er schlecht, was will er eigentlich? Und darum haben sie ihn vorsorglich mal gefesselt. Und das haben wir irgendwie jetzt so mit dem Land gemacht, mit unseren Kommunen, mit der Wirtschaft, mit dem Ehrenamt, dass jetzt wir vorsorglich mal gesagt haben, lieber mal eine Rechtsnorm. Es gab da eine Branche, die hat richtig geboomt. Das ist die Branche der Anwälte. Gönne es jedem. Aber volkswirtschaftlich, glaube ich, brauchen wir einen anderen Fokus auf die Wachstumsbranchen. Was ich jetzt damit sagen möchte, ist, wir haben in der Phase so ein gesamtstaatliches Leistungsversprechen abgegeben, das unseren Staat jetzt schlicht überfordert, worunter vor allen Dingen unsere Kommunen massiv ächzen. Und wenn wir jetzt wollen, dass unsere Kommunen wieder mit dem Geld auskommen, das sie haben, mit dem Personal auskommen, das sie haben, da müssen wir jetzt eine ehrliche Debatte führen in unserem Land, auch über die Absenkung von Standards und von Regeln. Und das ist die Wahrheit. Und meine Erfahrung in unserem Land ist, dass die Menschen bisweilen deutlich mehr Wahrheit vertragen, wie manche glauben, dass man ihnen sagen darf.
Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis in dem Wahlkampf, dass es eben auch unangenehme Wahrheiten ausgesprochen werden müssen, auch wenn man das sich damit schwer tut. Aber was Sie angesprochen haben, was
ich glaube, entscheidend ist, wenn ich da kurz einhaken darf, wie man das sagt. Ich komme wirklich viel rum in unserem Land. Ich kenne mich mit Baden-Württemberg wirklich aus. Und die Menschen, die spüren es doch. Alle spüren es doch. Dass wir jetzt nicht einfach so weitermachen können. Dass wir ein neues Kapitel aufschlagen müssen. Und die Menschen werden bereit sein, mit uns den Weg zu gehen, wenn sie wissen, da kommt am Ende wieder Licht am Ende des Tunnels. Und sie werden bereit sein, mit uns den Weg zu gehen, wenn sie wissen, die haben einen Plan und die wissen, was jetzt zu tun ist und wo es hingeht. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir mal wieder zu so einer positiven Zukunftserzählung für Baden-Württemberg kommen und mal rauskommen aus diesem Jammertal nach dem Motto, es geht jetzt immer nur noch bergab und alles ist so fürchterlich und. Die Wahrheit ist doch, die meisten unserer Probleme sind hausgemacht. Und wenn sie hausgemacht sind, bei Gott, dann kriegen wir es doch jetzt auch wieder gelöst. Und darüber müssen wir doch sprechen.
Ja, und vor allen Dingen konkret. Die Leute wollen, wir zeigen jetzt mal kurz eine Umfrage, die Leute wollen einfach ganz konkret auch wissen, was das bedeutet.
Gerne.
Und sie fordern einfach ein stärkeres Engagement der Landesregierung zur Stärkung des Standorts, was den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg angeht. 68% sagen, die Landesregierung müsste mehr tun. Jetzt stellt aber die CDU seit 10 Jahren die Wirtschaftsministerin. Ist da zu wenig geschehen?
Ja und nein. Ja, weil wir viel Richtiges getan haben mit der Ansiedlungsstrategie, weil wir viel Richtiges getan haben mit der Entlastungsallianz. Wir haben mit Nicole Hofmeister-Kraut eine tolle Wirtschaftsministerin, die die Fachkompetenz hat, die die Ausbildung hat, die selber Unternehmerin ist und deshalb auch sehr genau spürt, worauf es bei Unternehmen ankommt. Aber wir sind jetzt auch durch sozusagen externe Faktoren in der Situation, wo es nicht mehr ausreicht, nur das weiterzumachen, was wir getan haben, sondern wir auch ein paar Dinge neu machen müssen. Und Erwin Teufel und auch Lothar Späth, Günter Oettinger, die waren immer die ersten Wirtschaftsförderer unseres Landes. Und so muss es wieder werden. Arbeit ist keine statische Masse. Wir hatten um 1900 in unserem Land in etwa 40% Beschäftigung in der Landwirtschaft. In etwa. Wir haben heute rund 2% Beschäftigung in der Landwirtschaft. Das heißt, wenn Arbeit eine statische Masse wäre, dann hätten wir heute eine Arbeitslosigkeit von mindestens 38%. Gott sei Dank haben wir das nicht. Und deshalb ist Heilbronn so ein wunderbares Beispiel. Ich komme gleich auf den zentralen Punkt. Sie wollen es konkret haben, das ist mir sehr recht. Diese Dynamik von Heilbronn, die brauchen wir jetzt im ganzen Land. Weil kluge Landespolitik hat sich immer mit der Frage befasst, wo entsteht neue Produktivität? Wo entsteht was Neues? Wo entstehen neue Arbeitsplätze? Wo kommt was Neues her? Lothar Späth war damals in den USA und hat den ersten Großrechner in Deutschland gekauft. Stell mal die These auf, vielleicht wusste Lothar Späth gar nicht so genau, was dieser Großrechner macht. Aber er wusste, da ist was Neues. Da entsteht was Neues. Da müssen wir dabei sein. Der hat ja nicht mal das Geld, um den überhaupt zu kaufen. Das finde ich jetzt als Haushaltsgesetzgeber nur bedingt cool. Ja? Aber er hat es gemacht. Und wenn wir heute glauben, den Leuten von irgendwelchen populistischen Parteien, die sagen, wir schaffen wieder eine Welt, wie sie vor 10 Jahren mal waren. Diese Menschen schwindeln die Leute an. Man kann nie zurück. Man kann immer nur hin zu was. Und das Herzstück der baden-württembergischen Wirtschaft wird die Automobilindustrie und der Maschinenbau bleiben. Aber beides wird sich verändern. Das Auto der Zukunft wird vielfältiger angetrieben sein wie nur der Verbrenner. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir aus dieser Frage von Auto keinen Kulturkampf machen müssen. Wir sollten den Leuten nicht den ganzen Tag vorschreiben, wie sie zu reden haben, wie sie zu essen haben, wie sie zu fahren haben, wie sie zu lieben haben. Lassen wir doch die Leute sein, wie sie sind. Und mir ist auch nicht, für mich ist nicht relevant die Frage, wie ein Auto angetrieben wird. Ob es jetzt Plug-in-Hybrid ist, ob es Range Extender ist, ob es E-Mobil ist, ob es ein hocheffizienter Verbrenner ist, das ist mir wirklich wurscht. Mir ist nur wichtig, dass es in Baden-Württemberg gebaut wird. Und wenn wir sagen, ein Auto in Baden-Württemberg wird gebaut, dann möchte ich haben, dass unsere Automobilhersteller für den Weltmarkt produzieren und nicht für die Nische. Und dafür brauchen wir Technologieoffenheit. Und deshalb muss das Verbrennungsverbot weg. Weil dieses Verbrennungsmotorenverbot führt dazu, dass wir faktisch nicht mehr forschen und entwickeln in dieser Technologie. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Friedrich Merz hat unlängst erzählt, als er in Indien war. Er hat ein Bosch-Werk besucht und auf diesem Hof von diesem Bosch-Werk, Thomas, ich glaube, er hat gesagt, stand ein Mercedes-LKW. Und er ist die ganze Besichtigung übergelaufen. Damit wissen Sie mal als erstes, es war kein Schwabe, der Werksleiter ist, weil der hätte nämlich ausgemacht. Auf jeden Fall hat Friedrich Merz es gesehen. Und dann hat dieser Werksleiter gesagt, Mensch, Herr Bundeskanzler, wollen Sie mal am Auspuff riechen? Und Friedrich Merz, ja für seine hohe Spontanität bekannt und auch gefürchtet, hat gesagt, ja. Lauft er hin, riecht an diesem Auspuff. Und was kommt raus? Wasserdampf. Und was ist der Motor? Ein Verbrennungsmotor. Und das ist mein Punkt. Wir sind doch mit der Muffe gepufft, dass wir jetzt die Technologie bei uns verbieten, wo unsere Automobilhersteller jetzt in andere Teile der Welt bauen. Ich möchte, dass das Facharbeiter bei uns im Land machen. Und das ist doch der zentrale Punkt. Und Sie... Benni, lass Sie mich bitte noch die zwei Sätze kurz ausführen. Ich glaube, also es wird Sie wirklich interessieren. Und beim Maschinen- und Anlagebau ist die Situation auch die, dass wir über 20% der Arbeitsplätze seit Beginn dieses Jahrzehnts verloren haben. Das ist die Ausgangssituation. Jetzt muss ich immer etwas schmunzeln, wer so kurz vor der Landtagswahl sein Herz für die Automobilindustrie plötzlich alles entdeckt. Die Rechnung ist einfach. Wer will, dass in Baden-Württemberg Autos gebaut werden, der muss auch wollen, dass Autos verkauft werden. Und wer will, dass Autos verkauft werden, der muss auch wollen, dass Autos gefahren werden. Was will ich mit dem Punkt sagen? Wir haben zwei tolle Firmen am Bodensee. Die eine kennen Sie, ZF. Gott sei Dank jetzt im Großauftrag von BMW, Gott sei Dank. Aber davor massiv Stellen abgebaut. Und es gibt wenige Kilometer entfernt auch Rolls-Royce Power System, früher MTU, vor 20 Jahren ähnliche Ausgangssituation, hohe Abhängigkeit vom Verbrennungsmotorenverbot. Thomas, ich habe bei dir in Isny den CEO getroffen von Rolls-Royce Power System. Den habe ich dann gefragt, was machen Sie jetzt anders wie Ihr Nachbar, ZF? Und er hat zu mir gesagt, Sie haben schon vor Jahren Ihre Produktionskette diversifiziert und liefern jetzt zu für Energieaggregatebau, für Medizintechnologie und für die Verteidigungsindustrie. Und genau das muss der Weg sein für unseren Mittelstand in Baden-Württemberg, dass wir sie breiter bekommen in der Frage, wo sie zuliefern können. Und deshalb haben wir gemeinsam mit der baden-württembergischen Wirtschaft 8 Cluster entwickelt, wo wir sagen, dort wird Produktivität in Zukunft herkommen. Verteidigungsindustrie, Photonik, Robotik, AI, Luft- und Raumfahrt und noch weitere, weil wir dort, und da sind sich namhafte Institute einig, in den nächsten 8 bis 10 Jahren über 100.000 Jobs schaffen können. Und das ist doch jetzt die Aufgabe von Landespolitik, zu schauen, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass diese neuen Jobs nicht irgendwo in der Welt entstehen, nicht irgendwo in der Republik entstehen, sondern hier bei uns. Und der baden-württembergische Mittelstand schafft alles, wenn Politik klar und verlässlich ist in den Zielen, aber den Weg, wie wir diese Ziele erreichen, der Unternehmen selber überlässt. Weil auf diesem Weg entsteht Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb erzeugt Innovation, Produktivität und Beschäftigung. Und so muss das laufen bei den Unternehmen, bei uns, dass wir weiterhin die besten Autos der Welt bauen, aber unsere Zulieferer breiter werden in der Zulieferung und Produktionsindustrie. Wir haben 2 Ideen, wie wir es erreichen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie sich keine Angst machen. Der Strukturwandel in Baden-Württemberg war eher die Regel als die Ausnahme. Denken Sie an Lothar Späth, der Wandel vom Agrarstaat hin zum Technologiestaat. Und wir waren hinterher immer stärker wie vorher. Und ich weigere mich zu glauben, dass es dieses Mal nicht geht. Ich sage Ihnen, es wird gelingen, wenn wir es jetzt richtig machen.
Das kann man.
Ich will nur anmerken fürs
jetzt
Protokoll.
Jetzt muss ich jetzt unterbrechen, sonst schaffen wir die Zeit. Jetzt machen wir es ganz. Jetzt machen wir.
Es gibt zwei konkrete Vorschläge, wie wir es erreichen.
Sonst müssen wir das Wahlprogramm austeilen. Ich habe nämlich das Wahlprogramm genau gelesen.
Sehr gut.
Ja, 57 Seiten von der CDU. Die FDP war fleißiger, die hat 123 Seiten Wahlprogramm gemacht.
Mehr Worte helfen nicht für mehr Inhalt.
Sie schreiben aber, wir kämpfen für die Arbeitsplätze in unserem Land, das wollen wir, deswegen deshalb Vorfahrt für Wirtschaft, das haben Sie, glaube ich, gerade auch sehr ausführlich
und intensiv gesprochen. Wir haben 2 konkrete Ideen.
Jetzt machen wir auch erstmal Bildung. Gerne. Und das, damit wir auch mal zur Bildung kommen, Seite 35. Wir werden die Unterrichtsversorgung landesweit verbessern. Schulen sowie Lehrerinnen und Lehrer wollen wir bei ihrem wichtigen Bildungsauftrag noch besser unterstützen. Klingt jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen schwammig. Was heißt das konkret?
Ja, Herr, Sie hätten weiterlesen müssen, weil da kommen noch 4 Kapitel. Aber schauen Sie, der erste Punkt, der mir wichtig ist, dass wir jetzt nicht immer neue Schulstrukturdebatten führen. Wir können nicht alle 5 Jahre neue Schularten einführen, weitere Schularten abschaffen. Das macht das ganze Land verrückt. Unser Bildungssystem braucht jetzt in den Strukturen Ruhe. Was ich mir wünsche, ist, dass wir eine Qualitätsdebatte führen und die Debatte darüber führen, wie wir mal wieder mehr Leistungsorientierung ins Bildungssystem bekommen. Baden-Württemberg war über 60 Jahre hinweg immer Platz 1, 2 oder 3, immer. Wenn wir mal von Platz 2 auf Platz 3 abgerutscht sind, war der Teufel los, im doppelten Sinne. Heute sind wir manchmal Mittelfeld oder knapp drüber. Aber ich meine, was ist denn aus unserem Land geworden? Also Leute, wir gehören doch an die Spitze. Und ich will auch, dass wir in dem Bildungsranking wieder zurückkommen an die Spitze. Und lassen Sie sich von niemand einreden, unsere Kinder seien jetzt einfach nicht mehr so clever wie vor 10 Jahren, weil es hat was mit dem Bildungssystem zu tun. Und deshalb müssen wir in der Frage ran. Und alle Studien und Experten sind sich einig, dass die meisten unserer Probleme im frühkindlichen Bereich beginnen. Und bei der Landespolitik ist es so, wir sind für alles mal zuständig, wenn wir als CDU regieren, weil wir uns für alles zuständig fühlen. Aber in der Bildungspolitik redet uns niemand rein. Und deshalb wollen wir neben dem Schwerpunkt Bildungspolitik einen Schwerpunkt in der frühkindlichen Bildung. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, auch wir, also ich bin ja CDU.
Überraschend.
Ja, ja, ich meine, ich sage es nur deshalb, es schreibt ja halt nicht mehr jeder Spitzenkandidat auf seine Plakate, wo er hingehört, aber ich mache das anders. Und was ich sagen möchte ist, wir haben als CDU ganz lang gesagt, frühkindliche Bildung, das geht das Land nichts an, das passiert in der Familie. Ich finde, so müsste es auch sein. Weil für den Bildungserfolg der eigenen Kinder sind zuallererst mal auch die eigenen Eltern verantwortlich. Und das ist eine Debatte, die wir auch mal wieder führen sollten in unserem Land, dass es neben Schulhaus auch das Elternhaus gibt. Das wäre mal der erste Punkt, weil kein Schulsystem der Welt. Weil kein Schulsystem der Welt wird all das auffangen können, was zu Hause nicht mehr passiert. Wir sehen in Baden-Württemberg, dass es, mir hat unlängst eine Schulleiterin erzählt, von so einer tollen Dorfgrundschule, dass sie immer mehr Kinder bei sich in der Grundschule hat, die haben zum ersten Mal in ihrem Leben ein Buch in der Hand. Ich konnte mir das echt nicht vorstellen. Dann habe ich sie gefragt, ja, was machen denn dann die Kinder mit dem Buch? Dann hat sie mir gesagt, die swipen. Wie am iPad, die versuchen zu blättern. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt das? Ha, ja. Dann hat sie mir erzählt, sie hat immer mehr Kinder, die können nicht mehr auf einem Bein stehen, wenn sie in Klasse 1 kommen, können nicht mehr rückwärts laufen, treffen mit zu den Augen, nicht mehr die Nase. Ich habe das zuerst mal bei meinen drei Buben kontrollieren müssen, wo ich heimgekommen bin, wie das eigentlich aussieht bei uns. Die Begeisterung war so mäßig. So, was ich sagen möchte ist, wir müssen uns darum kümmern, weil wir müssen den Bildungserfolg von Kindern von der sozialen Herkunft entkoppeln. Es darf nicht sein, dass nur die Kinder Bildungserfolg haben, wo sich die eigenen Eltern kümmern und die anderen eben nicht. Jedes Kind in unserem Land, egal woher es kommt, egal was Mama und Papa verdienen, brauchen die gleichen Startchancen für Bildung, egal woher jemand kommt. Und deshalb wollen wir ein letztes verbindliches Kindergartenjahr für alle Kinder bei uns im Land, das aber kostenlos sein wird. Wir werden das als Land bezahlen. Ich sage aber ehrlich, wenn wir es bezahlen, dann werden wir auch entscheiden, was da drin passiert. Weil da geht es nicht um Kinderbetreuung nur, da wird es um Bildung gehen. Um 4K. Es geht um Kommunikation, es geht um Kreativität, es geht um kritisches Denken und um Kollaboration. Dass wir die schulreife Kinder bekommen in Klasse 1, dass die Grundlage gelegt ist. Und der fünfte Punkt ist deutsche Sprache. Jetzt bin ich ja vor ein paar Wochen...
Ja, das dürfen Sie gleich ausführen, weil da haben wir nämlich eine Umfrage, die genau das bestätigt, was Sie gesagt haben. Die können wir kurz bringen, was den Menschen wichtig ist beim Thema Bildung. Die Kollegen können kurz die Umfrage bringen. Was halten Sie in der Bildungspolitik für besonders wichtig? Und das heißt, verpflichtende Deutschkurse für Schüler mit Sprachproblemen 60%.
Absolut. 100, also genau so ist es. Und deshalb... Ich kann an diesem Satz nichts korrigieren, erst deutsche Sprache, dann erste Klasse, weil ich ihn genauso meine und wir werden das genauso machen, wenn wir als CDU nach dem 8. März regieren dürfen. Warum? Da geht es jetzt nicht um CDU oder Manuel Hagel, da geht es doch um unsere Kinder. Weil wie soll denn ein Kind in Klasse 2 mitkommen, wenn es in Klasse 1 die Grundlage nicht hat? In Klasse 3 dann weiter? Und deshalb ist die Sprache so entscheidend und wir werden jetzt verbindliche Sprachuntersuchungen machen für alle Kinder 2 Jahre vor der Einschulung. Und die, wo das Sprachniveau nicht erfüllen, im Übrigen nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund, für alle. Und die, wo die Voraussetzungen nicht erfüllen, kommen dann in sogenannte Juniorklassen, ABC-Klassen, dann ins letzte verpflichtende Kindergartenjahr und dann in Klasse 1. Weil wenn wir das erst in Klasse 1 machen, ist es zu spät, weil diese Kinder werden dann wieder abgeschult, haben 2 Jahre Verspätung und starten zuallererst mal mit einer Niederlage ins Bildungssystem. Aber unsere Bildungslogik muss doch sein, immer ermutigen, niemals demütigen. Und deshalb wollen wir das so machen. Und in der Grundschule wird es dann wieder gehen um Lesen, Rechnen, Schreiben. Keine Experimente mehr, kein Schreiben nach Gehör. Ihr habt es eh noch nie verstanden, warum unsere Kinder eigentlich zuerst was falsch lernen, um es dann wieder richtig zu lernen. Ich bin mal dafür, dass sie es richtig lernen. Und deshalb Lesen, Rechnen, Schreiben. Ich sehe Ihren Finger, aber wirklich, das Thema trägt mich echt um.
Bitte, ja. Dann machen wir es lieber nur ein bisschen
alles
länger.
Das geht alles beim Thema innere Sicherheit ab. Das müssen Sie dann mit dem
Innenminister machen. Ja, nein, komm, wir legen nur eine Viertelstunde drauf. Und es wird in der Grundschule Lesen, Rechnen, Schreiben und um drei weitere Dinge gehen. Da hatten wir uns jetzt viele Jahre erklärt, es sei nicht mehr modern genug. Okay. Aber wenn Sie sich tolle Bildungsnationen anschauen, Kanada, die skandinavischen Länder, dann legen die darauf riesigen Wert. Ich will, dass wir in der Grundschule wieder bewegungsfreundliche Grundschulen haben, Sportunterricht. Dass wir die musischen Dinge wie bildende Künste, Farbkreis, Malen, Stift halten können und so weiter, dass wir das wieder stärken. Und wir lernen, dass Musikausbildung, Töne, Singen, ein Instrument, dass es enorm wichtig ist für die ganzheitliche Bildung von Kindern. Und deshalb werden wir wieder Sportunterricht, wir werden bildende Künste, wir werden Musikunterricht stärken in den Grundschulen und wir werden ein warmes Essen für jeden Grundschüler jeden Tag einführen aus einer regionalen Küche. Weil wenn du nur Krust im Magen hast und Zucker, dann lernst du halt auch nicht so gut. Das ist die Wahrheit. Und diese Dinge werden wir ändern. Und am Ende dieser Grundschule, ich sage Ihnen das ehrlich, am Ende dieser Grundschule, und wir sind da wild entschlossen, und ich mache da auch keine Kompromisse, ich mache immer Kompromisse, ja, aber in der Frage, wir dürfen, die Wissenschaft ist sich einig. Und am Ende dieser Grundschule wird wieder eine verbindliche Grundschulempfehlung sehen. Nicht nur fürs Gymnasium, da haben wir es jetzt eingeführt mit der 2-aus-3-Regelung, wir werden sie auch einführen für Realschulen und für Hauptschulen. Wir dürfen nicht immer nur über das Gymi reden, und was mir immer so sehr trifft ist, wenn man dann sagt, was wollt ihr eigentlich immer mit eurer Hauptschule und das ist doch so eine Resteschule. Es gibt keine Resteschule. Weil derjenige, der sagt, dass es eine Resteschule gibt, der sagt auch, dass es Restekinder gibt. Aber in meiner Idee vom Bildungsland Baden-Württemberg gibt es keine Restekinder, weil eine junge Hauptschülerin so viel wert ist wie eine junge Abiturientin. Und darum haben wir da keine Abstriche mehr. Lassen Sie mir zwei Sätze sagen, bitte.
Zwei Sätze?
Ja. Mit ein paar Kommas.
Kurze,
mit ein paar Kommas.
Kommas gibt es auch keine mehr.
Und nach der verbindlichen Grundschulempfehlung wird ein gegliedertes, aber durchlässiges Schulsystem kommen, an dessen Ende die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung steht. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft. Zum Glück. Das ist richtig so. Aber wenn jetzt eine junge Handwerksmeisterin, junge Handwerksmeister, junge Technikerin, junge Techniker zwischen 5.000 und 25.000 Euro für die Ausbildung zahlt, dann haben wir diese Gleichwertigkeit nicht, weil das, was wir machen, ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit auf dem Rücken unseres Handwerks. Und deshalb werden wir... Bitte klatscht nicht so viel, das geht mir alles von der Zeit weg, ich habe ein bisschen Druck. Ja. Und deshalb werden wir in einem ersten Schritt die Meisterprämie verdoppeln, um in einem zweiten Schritt zu der kostenlosen Meisterausbildung zu kommen, weil wir reden viel über Start-ups, über Gründungen. Ich bin da total dabei, mit ganz vielen Ideen, über die wir vielleicht nachher noch sprechen. Aber ich möchte auch, dass wir über Betriebsübergaben reden. Wir haben bis zum Ende dieses Jahrzehnts 50.000 Betriebe bei uns im Handwerk, die Nachfolger suchen. Das ist jeder dritte Betrieb. Über das redet nämlich niemand. Und die Welt beneidet uns um vieles, völlig zu Recht. Aber sie beneidet uns vor allen Dingen um die duale Ausbildung. Sie beneidet uns um unser Handwerk. Und sie beneidet uns um unsere Berufsschulen. Und deshalb will ich diese Gleichwertigkeit haben. Dass es in Zukunft in Baden-Württemberg nicht heißt Master oder Meister. Es muss heißen Master und Meister. Weil wir diese Gleichwertigkeit brauchen. Wir brauchen in Zukunft Architekten, die in der Lage sind, ein Haus zu zeichnen. Aber wir werden deutlich mehr Handwerksmeister brauchen, die als Dachdecker, als Maurer, als Bodenlegermeister auch in der Lage sind, ein Haus zu bauen. Und so will ich das haben, dass aus einem jungen Hauptschüler Physikprofessor werden kann, aber aus einem 1.0er Abiturient genauso fröhlicher Handwerksmeister. So soll das in Zukunft werden.
So. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zum Thema Sicherheit.
Wenn Sie jetzt noch Zeit hätten, ich hätte nur drei konkrete
Punkte, da bin ich überzeugt,
die wirklich wichtig wären.
Ich bin überzeugt, dass wir das bis Mitternacht durchziehen können. So.
Ihr habt Zeit.
Wir kommen aber jetzt trotzdem zur inneren Sicherheit, weil das treibt die Menschen tatsächlich auch sehr um. Und wir wollen mal schauen, was dazu bei unserer Umfrage herausgekommen ist. Und zwar, wie sicher fühlen sich denn die Menschen in Baden-Württemberg? 60% fühlen sich sicher, 15% sehr sicher, weniger 17%, gar nicht 5%. Das sieht ja noch einigermaßen vernünftig aus. Aber jetzt wollen wir mal wissen, wie ist denn die Situation in Heilbronn? Wie sicher fühlen Sie sich denn? Und der Herr Diebken, den begrüße ich auch, den ersten Bürgermeister, recht herzlich. Ich weiß, was er abstimmen wird, weil sonst kriegt er Ärger mit seinem Chef. Aber wie sicher fühlen Sie sich denn in Baden-Württemberg? Einigermaßen, womöglich in Innenstädten unsicher, abends eher unsicher. Ein sehr ausgewogenes Bild. Also sehr sicher fühlen sich nur 26% von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern heute und einigermaßen sicher 23%. Sie treten für deutlich mehr Fußstreifen und berittene Polizei und einen höheren Kontrolldruck ein. Sie wollen mehr Platzverweise aussprechen und an Kriminalitätsschwerpunkten dann auch nochmal verschärft vorgehen gegen Verschmutzungen, gegen Störungen im öffentlichen Raum. Das heißt also mehr Videoüberwachungen wie in Heilbronn?
Genau. Also was hier in Heilbronn gelungen ist, auch dank Thomas Strobel, Micha Breusch und Isa Huber, ist genau der Weg. Und schauen Sie, Sie haben eben die Statistik gezeigt, 60% der Menschen fühlen sich sicher. Jetzt kann man sich entweder zurücklehnen und kann sagen, ist ja die Mehrheit, aber ich möchte, dass sich alle sicher fühlen. Und deshalb dürfen wir uns nicht mit Statistik begnügen. Weil es gibt die polizeiliche Kriminalstatistik, also die objektive Sicherheitslage, und die sagt, dass Baden-Württemberg eines der sichersten Länder der Welt ist. Und das ist gut so. Und es hat viel damit zu tun, was Thomas Strobel in den letzten 10 Jahren gemacht hat an Arbeit. Aber es gibt eben auch die subjektive Sicherheitslage. Und in der subjektiven Sicherheitslage sehen wir, dass viele Menschen Angst haben an Bahnhöfe, in Innenstädte, bei Dämmerung oder in Dunkelheit. Und das lässt mich einfach nicht unberührt. Weil ich finde, Politik muss immer der Realitätscheck bestehen. Und wir müssen unserer Politik das zumuten, was nicht nur in der Statistik steht, sondern das, was die Leute daheim am Esstisch, am Arbeitsplatz, im Sportheim begegnet. Und wenn es da Menschen gibt, die sagen, sie haben Angst, dann gibt es da was zu tun. Und ich möchte einfach, dass aus unseren öffentlichen Orten wieder sichere Orte werden. Und wir sehen, dass überall dort, wo eine Videokamera hängt, die Kriminalität massiv zurückgeht. Das zeigen uns tolle Pilotprojekte. Wir haben jetzt in einem ersten Schritt mal das Polizeigesetz geändert. Das reicht mir nicht aus. Warum? Weil ich bin nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass immer zuerst mal was passieren muss. Ich möchte, dass wir auch mal handeln, vor was passiert. Und deshalb möchten wir das Polizeigesetz vollumfassend ändern, dass überall im Land KI-gestützte Videoüberwachung möglich ist, und zwar allein in der Entscheidung der Ortspolizeibehörde, also Gemeinderat oder Bürgermeister. Weil die wissen doch am besten, wo jetzt eine Kamera hin muss. Das weiß doch keine Landesoberbehörde. Und ich sage Ihnen eines, ich möchte da nicht mehr über die Datenschutzrechte des Täters reden, weil mir geht es mal wieder um Opferschutz. Und deshalb möchten wir diese Maßnahmen dringend ändern im Polizeigesetz.
Aber ich habe letzte Woche mir das mal genau angeguckt, wie die Videoüberwachung in Heilbronn abläuft im Polizeipräsidium. Da brauchen Sie ja richtig viel Personal, die da immer vor den... Das können Sie nicht alles mit KI machen, ich weiß, dass das jetzt als nächstes kommt, ne? Weil so weit ist die KI noch nicht, zumindest noch nicht so weit wie in China, da funktioniert es ganz offensichtlich. Also Sie brauchen mehr Personal. Wenn jede Kommune jetzt für sich selbst sagt, ich mache eine Videoüberwachung, wo kriegen Sie das Personal her, die das durchführt?
Also Sie sind ja ein
bei der Polizei?
Sie sind ja ein kluger Journalist. Und haben deshalb wahrgenommen, dass ich von KI-gestützter Videoüberwachung rede. Und genau die gibt's. Die gibt's zum Beispiel in Boston, die eingesetzt wird, weil diese KI-gestützte Videoüberwachung, die geht nur an, wenn sie Kriminalität erkennt. Und wenn sie die Kriminalität erkennt, alarmiert sie auch gleichzeitig entweder Polizei oder die Rettungsdienste. Und das ist das, wovon wir reden. Aber natürlich bei unserer Polizei, wir werden 3 Dinge brauchen. Mehr Personal, bessere technische Ausstattung, und vor allen Dingen auch mehr rechtliche Möglichkeiten. Das wird der Dreiklang sein, den Thomas Strobel gesetzt hat und den wir genauso fortführen wollen. Und da gibt es vieles, was wir tun können. Und ich möchte nur einen Punkt sagen, weil mir das wirklich umtreibt. Ich bin so froh, dass wir der Kinderpornografie bei uns in Baden-Württemberg der Kampf angesagt haben. Weil meine sehr geehrten Damen und Herren, diese schwerste Verbrecher, die das Schlimmste mit unseren Kindern im Sinn haben, das soll jeder Einzelne wissen, dass für ihn Baden-Württemberg der schlechteste Ort ist, wo es sein kann, weil diese Verbrecher gehören hinter Schloss und Riegel und zwar so schnell wie möglich. Und deshalb wollen wir dort Personal. Deshalb wollen wir dort noch mehr Personal einsetzen. Wir wollen auch noch mehr digitale Möglichkeiten zur Cyberverhandlung einsetzen. Und drittens, wir brauchen so schnell wie möglich die Quellen-TKÜ für diese Frage, weil ich bin nicht bereit, bei der Kinderpornografie irgendwelche Abstriche zu machen. Wir müssen diesen schwersten Verbrechern ins Handwerk legen.
Wir kommen nochmal zurück aufs Personal. Wenn Sie mehr Personal für die Polizei wollen, für die Aufgaben, heißt es dann bei den allgemeinen Sparmaßgaben, wird dann die innere Sicherheit, wird dann die Polizei ausgenommen? Weil dann brauchen Sie auch mehr Geld, wenn Sie mehr Personal wollen.
Ich habe vorher gesagt, dass wir mehr Personal wollen bei der Polizei, dass wir mehr Personal wollen bei Schule und Bildung und dass wir mehr Personal wollen bei Justiz und Wissenschaft. Dort wollen wir die Einstellungskorridore, die wir jetzt schon haben, verstetigen und fortsetzen.
Und das Geld ist da, um das zu machen?
Es war da und es ist da. Das heißt, schauen Sie, dieser Satz, der oft kommt, wir haben kein Geld. Also seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland sind im Durchschnitt die Steuereinnahmen von Jahr zu Jahr gestiegen. Aber wir werden wieder lernen müssen zu priorisieren. Wir müssen das Wichtige vom sehr Wichtigen trennen. Und mehr innere Sicherheit und mehr Polizei auf der Straße, das ist sehr wichtig.
Dann nehmen wir das mit, dass dafür das Geld vorhanden ist. Jetzt wollen wir aber eine kleine Auflockerungsrunde machen, nachdem wir so viele Fakten und Programme gehört haben. Jetzt wollen wir ein bisschen, weil Sie ja auch so ein großer Fan von Online und von Social Media sind, und da haben wir ein paar Dinge aus dem Online-Bereich gefunden, und da würden wir jetzt einfach mal so das Best of Social Media und das Beste aus dem Netz Ihnen kurz präsentieren.
Wenn wir jetzt entbürokratisieren, das werden wir machen, wir sind da volle Kanne dabei, da werden sich manche wundern, dann kommt auch Verantwortung auf die Bürgerschaft zurück. Und da musst du dich halt mit deinem Nachbarn selber rumstreiten, wenn dem seine Äste auf dein Grundstück fallen. Und das regelt gar niemand mehr. Es ist alles komplex und nicht so einfach. Aber wir werden das jetzt machen. Warten wir mal ab, bis zum ersten Mal was passiert. Dann werden alle sagen, wie konntet ihr das machen? Also das heißt, jeder Einzelfall, jedes Unglück, das passiert, wird sofort gesagt, wer ist schuldig? Wenn heute einer ausrutscht, denkt er doch nicht, verdammt, ich habe die falschen Schuhe an, sondern der sagt, wer hat hier nicht gestreut? Das ist doch das normale Verhalten des modernen Bürgers.
Doch nicht so einfach mit dem Bürokratieabbau, oder? Aber er hat doch recht, ne?
Winfried Kretschmann hat zu 100% recht, aber das Entscheidende in seinen sehr emotionalen Ausführungen war ja der Satz, wir werden das jetzt machen. Und das ist der Punkt. Und beim Salzstreuer, gell, ich war ja an dem Wochenende in Berlin, wo das da alles so glatt war und so. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Problem zu Beginn gar nicht verstanden. Weil bei uns, also in Baden-Württemberg, da streut und bannt ja jeder mal vor der eigenen Haustür. In Berlin macht das alles Stadt Berlin, überall. Und auf das, was Winfried Kretschmann so wunderbar ausgeführt hat, das kann man in einem Wort zusammenfassen. Eigenverantwortung. Und wir brauchen wieder mehr Eigenverantwortung in unserem Land. Und dann wird's was. Ich habe mit dem Stefan Evers, das ist der Finanzbürgermeister in Berlin, ein echt gutes Verhältnis. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Und ich habe das Problem echt nicht verstanden, darum habe ich den gefragt. Die Straße war ja frei, aber auf der Trottware war das Problem. Und er hat gesagt, ich verstand das nicht. Er hat gesagt, also das Geld für das Salz müsste ja haben durch den Länderfinanzausgleich. Also an dem kann es ja wirklich nicht liegen. Und dann hat er gesagt, na ja, aber wir müssen da auch für alle Häuser und jedes Trottware und überall streuen und bannen. Dann habe ich gesagt, also wenn ihr wollt, dass das was wird, vielleicht müsstet ihr eure Leute in Berlin auch mal sagen, dass jeder vor der eigenen Haustüre kehrt, weil bei uns gibt es sowas wie eine Kehrwoche und bei der Kehrwoche wird auch gebannt und gestreut, und vielleicht sollten wir das mal exportieren und etwas weniger Länderfinanzausgleich, weil dann kriegen wir auch bei Bildung wieder mehr.
Da freue ich mich in Berlin wahnsinnig drüber, ne? Aber wenn wir so schon dauernd nach anderen Bundesländern gucken, dann haben wir, glaube ich, auch hier noch einen kleinen Vergleich, was in einem anderen Bundesland anders ist beim zweiten.
Aber von den Bürokratielasten kommt ja nur ein kleinerer Teil aus Baden-Württemberg. Der größere Teil geht woanders her. Für das habe ich mir auch was überlegt. dann sage ich zu meinem künftigen Vize-Ministerpräsidenten Manu oder wie auch immer, weißt du was, jetzt gehen wir zusammen zu deinem Bundeskanzler, der hat ja dein Parteibuch, und dann erklären wir ihm, wenn wir in Baden-Württemberg unsinnige Berichtspflichten abschaffen können, wenn wir in Baden-Württemberg dafür sorgen können, dass es künftig schnell, einfach und digital geht, dann könnt ihr das in Berlin auch. Jetzt bitte Nahermacher, wie man bei uns sagt, strengt euch jetzt bitte mal an und dann kriegen wir den Standort auch wieder vorangebracht.
Fahren Sie dann mit ihm nach Berlin, ja?
Also, ich bin jetzt ja wirklich mal grundsätzlich um jeden froh, der beginnt, sich für Landespolitik zu interessieren. Aber bei uns in Baden-Württemberg sind zwei Dinge anders wie in Berlin. Bei uns heißt, zuerst kommt das Land, dann die Partei und dann die Person. Und jeder ist sehr gut beraten, Jobs erst nach der Wahl zu verteilen. Der zweite Punkt ist, so ein Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der muss sich immer in den Sessel unserer Rathäuser wohler fühlen wie in den Sessel von irgendwelchen Berliner Talkshows. Weil Landespolitik ist sehr konkret und du musst dich für die Details interessieren. Erwin Teufel hat mal gesagt, Landespolitik ist immer wie Kommunalpolitik, sie ist fast nie wie Bundespolitik. Warum? Weil für einen ganz großen Teil vom Verwaltungsvollzug, also wie wir den ganzen Laden organisieren, ist nämlich das Land und die Kommunen zuständig. Und da muss man nicht immer mit dem Finger auf alle anderen zeigen, sondern Sie alle kennen es ja, wenn man mit dem Finger auf einen zeigt, zeigen drei Finger auf einen zurück. Und deshalb geht es mir darum, dass wir uns mal auf das konzentrieren, wo wir als Land Baden-Württemberg selber zuständig sind und Sie glauben gar nicht, was da möglich ist. Ein Beispiel, das wollte ich vorher eigentlich sagen, aber jetzt ist die Chance. Wir haben in Baden-Württemberg die Situation, wir müssen jetzt einfach auch mal ein paar Dinge wieder neu machen. Auch mal was machen, was noch vor uns niemand gemacht hat. Wir haben in Baden-Württemberg eine Situation, wo der Staat sehr viele Daten hat. Horizontal wie vertikal. Aber wir nicht miteinander kommunizieren. Wir haben zum Teil die Situation in einzelnen Behörden wie Landratsämter, dass ein Amt nicht mit einem anderen Amt kommuniziert und wir Daten gar nicht austauschen. Und das macht ja so viele Leute in unserem Land auch verrückt, weil sie sich bei ganz vielen Dingen denken, das müsstet ihr doch alles wissen. Das macht unsere Unternehmen so zurück, durch diese ganze Statistikpflichten, Abfragen vom Statistischen Landesamt und. Mein Punkt ist jetzt, wenn wir den Staat dazu bringen, dass er mal weiß, was er weiß, dann wird er klüger. Und deshalb ist unsere Vision, dass wir einen Datenstack Baden-Württemberg machen, wo mal alle Gemeinden, die Landkreise und die Landesbehörde, wo jeder seine Daten hingibt. Und auf diese Daten kann dann jeder zugreifen und wir hinterlegen das mit dem Prinzip once only, dass jede staatliche Stelle nur noch dann nach Daten fragen darf, die dort nicht sind. Und Sie glauben gar nicht, das wird ein Entlastungsprogramm für die baden-württembergische Wirtschaft sein, ungeahnten Ausmaßes. Das wird die Nerven der Privatleute schonen und vor allen Dingen ist was, wo wir mal wieder vorangehen. Und wenn wir das hinterlegen mit einer App wie die France Connect App, die im Übrigen auch hier entwickelt worden ist, das ist wie so eine Banking App, wo der französische Staat mit seinen natürlichen juristischen Personen kommuniziert, wo jeder sieht, welche Daten sind gespeichert, alles aktualisieren kann, aber auch sieht, wer hat wann auf welchen Datensatz zugegriffen. Das würde so viel mehr Geschwindigkeit in den Laden bringen. Das würde so viel weniger Dokumentation erfordern. Und über Algorithmen könnten wir dann sehr, sehr viel an Dokumentation, Statistisches Landesamt etc. speichern, weil ja alles schon vorhanden ist. Und deshalb bringt es jetzt nichts, immer alle anderen zu sagen, was sie zu tun haben, sondern ich will, dass wir es selber machen. Und wir müssen diese Dinge identifizieren. Und wenn wir als CDU eine Landesregierung anführen dürfen, dann wird es zwei Sätze nicht mehr geben. Der erste Satz ist, da ist das Land nicht zuständig. Und der zweite Satz ist, da können wir als Land nichts machen. Man kann alles ändern, aber man muss dafür eben auch wollen.
Zuständig ist das Land auf jeden Fall für die Universitäten im Land. Sie haben den Vorschlag gemacht und es steht ja auch im Wahlprogramm noch mit drin, Sachen Digitalisierung und KI. Die Frage muss natürlich in Heilbronn kommen, braucht Baden-Württemberg wirklich eine KI-Universität? Und wenn ja, wo?
Ja.
Und wo?
Ah, das gucken wir dann. Im Ernst, dringend. Weil eines dieser Cluster, wo wir zukünftiges Wachstum sehen, ist ja der ganze Bereich KI. Wir ahnen noch gar nicht, was da überall möglich ist. Ich war vor einigen Wochen, der Michael Preusch war dabei, mit einigen Unternehmen auch in der Region Boston unterwegs, wo es eine ähnliche universitäre Landschaft gibt, die uns vor Augen ist. Und das wollen wir machen. Wir müssen uns mal wieder was zutrauen in unserem Land. Wir haben seit über 50 Jahren keine Universität mehr gegründet. Seit über 50 Jahren. Aber die Welt hat sich verändert. Und wir dürfen uns nicht nur mit Bayern, doch mit Bayern schon, aber nicht mit Brandenburg, Berlin und weiß der Kuckuck mit wem allem vergleichen. Wir müssen uns mal mit diesen spannenden Regionen der Welt wieder vergleichen. Silicon Valley, die Region Boston, Bangalore, Shanghai, Hongkong, was da alles entsteht. Und dort arbeiten die überall an solchen Methoden. Und wir sind in Baden-Württemberg ultra stark, was die Grundlagenforschung angeht. Wir haben eine tolle Forschungslandschaft in unserem Land. Und wir sind auch stark, was die Anwendungsorientierung angeht. Aber uns geht es darum, dass wir jetzt alles, was da ist, in einer Alliance zusammenbilden. Wir haben das KIT, wir haben Cyber Valley, wir haben alles, was hier Großartiges entsteht in Heilbronn, IPAI. Das müssen wir zusammenbilden, binden in eine Alliance, wo wir das mal vernetzen. Dass da mal eine ganzheitliche Strategie draus wird. Und darauf wollen wir dann setzen, eine KI-Universität, die erste voll digitale KI-Universität Europas. Das muss doch unser Anspruch sein, dass es hier bei uns entsteht, dass die besten Köpfe der Welt nach Baden-Württemberg kommen. Der Friedrich Merz saß unlängst neben mir. Er hat mir genau die gleiche Frage gestellt. Was habt ihr da vor? Ich habe es ihm dann grob skizziert und hat zu ihm gesagt, Mensch Friedrich, es wäre doch super, wenn wir daraus dann auch eine Bundesuni machen. Er hat nicht Nein gesagt. Also habe ich Ja verstanden. Und genau das muss unsere, Ambition sein, dass diese KI-Uni wie ein Dach oben drauf kommt. Und diese KI-Universität, die wird dann nur Promotions- und Masterstudiengänge anbieten. Und in dieser wissenschaftlichen Arbeit, dort geht es nur um die Anwendungsorientierung. Also wie bringen wir jetzt das, was da an wissenschaftlicher Arbeit erforscht wird, in diese 8 Cluster, um unserem Mittelstand zu helfen? Das soll da entstehen. Und ich bin Kommunalpolitiker seit einigen Jahren auch stellvertretender Oberbürgermeister. Sie haben es vorher erwähnt. Und deshalb werden wir den Standard ausschreiben, damit sich die Kommunen auch beteiligen. Und was hier in Heilbronn geschieht, das ist wirklich großartig. Wirklich. Es hat auch viel mit der Schwarzgruppe zu tun. Aber dass da Zürich dabei ist, dass da die TU München dabei ist, das ist ganz gut. Aber noch besser ist, wenn wir es mit einer eigenen Universität machen. Und drumherum soll dann so ein Ökosystem entstehen, wie das Unternehmertum. Das ist das Ökosystem rund um die TU München. Da haben wir noch Nachholbedarf, weil bei uns viele Start-ups in der Pre-Seed-Phase echte Probleme bekommen. Und jede dritte Ausgründung in Bayern geht aufs Unternehmertum rund um die TU München zurück. Die haben in den letzten Jahren Zehntausende neue Jobs geschaffen. Und mein Gott, was die Bayern schaffen, das schaffen wir nicht nur auch. Sondern meine Ambition ist, dass wir es noch besser schaffen. Und deshalb brauchen wir diese Universität mit einem Ökosystem drumherum. Und die Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft sind sich einig, dass das jetzt der Weg sein muss. Und den Weg möchte ich gehen, weil Lothar Späth-Zeiten erfordern jetzt auch Lothar Späth-Antworten. Und das ist eine davon.
Nach den Kriterien... Nach den Kriterien kann eigentlich der Standort nur Heilbronn sein, aber ich werde Sie da ja so nicht festnageln können. Aber ich kann Sie bei einer Leserfrage festnageln. Mehrere Leser haben auch Fragen einreichen können. Ist es nicht paradox, fragt dieser Leser, beim KI-Park in Heilbronn groß zu träumen, aber gleichzeitig an den Studiengebühren für Nicht-EU-Studenten festzuhalten? Gerade weil man ja Fachkräfte aus dem Ausland braucht.
Ja.
Ist paradox?
Ja. Ja, ich soll ja kurz antworten, oder?
Ja.
Ich kann es ja ausführen, wenn Sie
wollen. Nein, um Gottes Willen. Ne? Also dann wird es geändert.
Ja.
Super.
Also nee, ehrlich, also,
ja, nee, das war jetzt super konkret. Das lassen wir einfach so stehen, bevor es noch wieder zurückgenommen wird. Ne? Das finde ich sehr gut.
Wir haben es schon ändern wollen. Wir haben einen Antrag eingebracht im Landtag von Baden-Württemberg. Grüne Landtagsfraktion und CDU-Landtagsfraktion gemeinsam. Wir haben auch gemeinsam dafür gestimmt. Der Vollzug fällt noch.
Der Vollzug fehlt noch. Gut. Apropos Vollzug, der fehlt auch bei so manchen Windrädern. Sie waren bei uns vor, vor knapp 4 Jahren beim Interview.
Da ging's noch. Gutes Archiv.
Ja, nicht nur das. Da ging es um den Koalitionsvertrag. 1000 Windräder hatte man sich vorgenommen bis 2026 in Baden-Württemberg. Und Sie haben damals auch gesagt, dieses Ziel geben wir nicht auf. Wir hängen uns da jetzt richtig rein. Jetzt sind es aber nur 100 Worte. Hat man sich da nicht richtig reingehängt?
Doch.
Ja?
Also ein Wort oder darf ich einen Satz sagen?
Jetzt
darf ich
einen Satz sagen.
In welcher Phase sind wir gerade? Ja, ich muss nur wissen. Ja. Also schauen Sie, wenn Sie ein Ziel haben und Sie das Ziel nicht erreichen, dann haben Sie genau zwei Wege. Entweder müssen Sie das Ziel korrigieren oder Sie müssen über die Wege reden. Und bei uns in Baden-Württemberg war die Situation, dass wir bis zu 7 Jahre gebraucht haben, was die Planung und Projektierung von einem Windrad angeht. Viel zu lang, viel zu lang. Und deshalb mussten wir an die Planungs- und Genehmigungszeiten ran. Das war für unseren Koalitionspartner nicht nur einfach, weil da sprichst du über Bürgerbeteiligungsinstrumente, du sprichst über Naturschutz, du sprichst über Umweltschutz und über diesen ganzen Rechtstorso. Aber wir sind den Weg mit Winfried Kretschmann gemeinsam gegangen, dass wir zu deutlich schnelleren Genehmigungsverfahren gekommen sind. Und jetzt sind einige weitere 100 Anlagen in der Projektierung, sodass wir dieses Ziel, zugegeben, mit etwas Zeitverlust erreichen werden. Aber ich möchte Ihnen einen, oder darf ich nur einen Satz dazu sagen? Darf ich, oder?
Sehr.
Ja, sehr gut.
Wir haben schon wieder ein bisschen Zeit aufgeholt, also ich habe gestraft.
Ja, das war das mit den Ja-Nein-Fragen, ja, das war ein bisschen tricky. Aber schauen Sie, was ich mir wünsche, ist, dass wir nicht immer nur über Windräder reden. Weil was ist denn wichtig? Wichtig ist, dass wir erneuerbare Energien in unserem Land produzieren. Und lassen Sie sich auch von niemandem einreden, dass Atomkraft irgendwie uns da jetzt ein Problem löst. Weil wir müssen das Problem jetzt lösen. Und jeder, der Atomkraftwerke bauen will, den frage ich dann immer, wo willst du das eigentlich bauen? Also, AfD sagt das ja immer. Wo in Baden-Württemberg bauen wir dieses Windrad, also dieses AKW? Die haben mir noch keine Region sagen können. Wenn Sie heute ein AKW bauen, haben Sie eine Bauzeit zwischen 10 und 15 Jahre. Also es löst uns doch jetzt kein Problem. Und drittens bleibt völlig ungelöst die Frage, wohin kommen wir eigentlich mit dem Atommüll? Also wir dürfen uns nicht ablenken lassen in der Diskussion, wir müssen jetzt das Problem lösen. Das Problem jetzt sind zwei Dinge. Ich wünsche mir, dass wir das Recht so ändern, dass wir keine starren technischen Ausbauziele mehr vorgeben, also welche Produktionsart wird wo hingesetzt, sondern dass wir quantitative Ziele vorgeben. Dass wir sagen, jede Gebietskörperschaft in Baden-Württemberg bringt 2% erneuerbare Energien. Aber wie die Region das erreicht, überlassen wir mal der Region selber. Weil dann reden wir wieder über Wasserkraft. Wir reden über Geothermie, wir reden über viel, viel breitere Dinge. Und ich wünsche mir so sehr drum Pragmatismus, Landespolitik, dass wir mal an die Hürden absenken, da wo wir sie haben. Schauen Sie, wir machen viel mit Freiflächenphotovoltaik. Das entzieht unserer Landwirtschaft oft wertvolle Böden. Wir hätten ganz andere Möglichkeiten. Wenn wir heute das Umweltschutzrecht so ändern würden, dass wir zum Beispiel in Überschwemmungsgebiete Agri-Photovoltaik, also die aufgeständerten Photovoltaikanlagen, zulassen würden, wir hätten auf einen Schlag tausende zusätzliche Hektar, die jetzt schon nicht mehr genutzt werden können, wo Photovoltaik möglich ist. Wenn Sie von Baden-Württemberg nach Bayern fahren, Sie machen viele Unterschiede, aber einer davon ist, dass da dann der Schiene und der Autobahn fast überall PV ist. Bei uns nicht. Wer hindert uns denn daran, dass wir das Straßenverkehrsrecht bei uns so ändern, dass man da überall Photovoltaik ist? Ja? Wir haben das mal bei uns im Land gefordert. Wir hatten mal eine PV-Strategie vorgelegt. Dann war die Antwort, ja, aber das blendet doch die Leute. Ich sag mal so, wenn das jetzt in Bayern niemand blendet auf der Autobahn, dann blendet es vielleicht bei uns auch niemand auf der Autobahn. Aber an diese Dinge müssen wir ran. Deshalb keine starren technischen Ziele, sondern quantitative Ziele, dass jede Region den Weg erreicht, so wie es auch zu der Region passt. Und es wird deutlich mehr befrieden in diese Fragen, wie wir jetzt Auge haben.
Schön, dass Sie jetzt nahtlos zur Landwirtschaft übergeleitet haben. Weil da haben wir nämlich auch noch eine letzte Frage von Ulrich Meile. Wie stellen Sie sich denn die Transformation im baden-württembergischen Weinbau vor? Gerade was die Anpassung der Rebflächen an die veränderte Marktlage angeht. Und was ist Ihre Meinung bezüglich der Grundsteuer im Weinbau, die aus seiner Sicht völlig überzogen sei?
Also ich will Ihnen jetzt ehrlich sagen, die zweite Frage kann ich nicht beantworten aus dem Stegreif. Also ich sage Ihnen jetzt ehrlich, ich könnte jetzt echt 5 Minuten drum rumreden.
Ja, das ist gut, dass Sie es nicht machen.
Ich könnte es aber.
Ja, aber da habe ich keinen Zweifel.
Also ich biete gern an, dass ich Ihrem Leser die Antwort nachreiche, aber ich kann das jetzt einfach nicht sagen. Aber beim ersten Thema ist, der Schlüssel ist Regionalität. Wenn jeder Baden-Württemberger im Jahr eine Flasche regionalen Wein mehr trinken würde,
dann wäre das gesundheitspolitisch verantwortbar, was Sie da gerade sagen.
Das ist wie immer, also ich sage mal, es kommt auf die Menge drauf an. Ja? Also es geht um, Das wäre die einfache Antwort. Da will es mir ja auch nicht zu einfach machen. Weil die tatsächliche Antwort ist Regionalität. Warum sage ich das? Wir verhandeln gerade die GAP neu, die gemeinsame Agrarpolitik, zweite Säule Umweltförderung, erste Säule direkt einkommenswirksam. Worum es mir heute geht, ist, dass wir zum einen für unsere Bauernfamilien Dinge förderfähig öffnen, die heute noch nicht förderfähig sind. Weil viel zu oft bekommt für Kulturlandschaftserhalt etc., zum Beispiel der Landschaftserhaltungsverband, Umweltschutzverbände, die bekommen dafür Förderung. Aber wenn der Landwirt die gleiche Tätigkeit macht, bekommt er dafür keine Förderung. Und das würde mal die Einkommenssituation, wenn wir das gleichsetzen, unsere Bauernfamilien deutlich entspannen. Der zweite Punkt ist, wir wissen aus etlichen Preisuntersuchungen, dass die Preiselastizität, also wo sind Verbraucher bereit, mehr zu bezahlen, am höher ist, wenn sie wissen, dass es regional ist und dass das, was sie gegebenenfalls mehr bezahlen am Preis, auch in die Tasche des Erzeugers geht. Und deshalb wollen wir eine Flurbereinigung bei unseren ganzen Markenzeichen. Also wenn Sie heute auf so eine Packung Milch hinter drauf schauen, da sind ja so viele Markenzeichen drauf, behaupte jetzt mal ich, dass es echt schwer ist, alles nur so zu überblicken. Und wer das echt gut macht, ist Tirol. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal waren. In Tirol gibt es ein Markenlabel, Tirol. Und es geht vom Tourismus über Hotellerie, Freizeitparks, Wanderparks für Familien, ich habe mir das selber mal angeschaut, bis hin zu Lebensmitteln. Und Sie wissen, wenn dieses Label drauf ist, dann ist es zu 100% Tirol. Und sowas hätte ich gern für Baden-Württemberg auch. Ein Baden-Württemberg-Label, das sich durchzieht vom Tourismus bis zu regionale Produkte, dass die Leute wissen, wenn das drauf ist, dann ist es Baden-Württemberg. Und das, was ich gegebenenfalls mehr bezahle, das geht eins zu eins in die Tasche unserer Bauernfamilien. Und der dritte und letzte Punkt ist, gerade wenn wir über Steillagenweinbau sprechen, da hat Michael Breusch gekämpft wie ein Löwe vor einigen Jahren, weil wir die extra Steillagenweinbauförderung nochmal erhöht haben. Ich wäre sehr dafür, dass wir diese Förderung nochmal anheben. Ich will jetzt nicht vor Wahlen Geld versprechen, aber die Wahrheit ist doch, dass es dort nicht nur um Lebensmittelproduktion geht. Es geht auch um unsere Kulturlandschaften. Weil der Steillagenweinbau, der gehört doch zu uns in die Region. Das macht doch was aus mit dieser Region. Und deshalb müssen wir die Förderung auch in der Frage so erhöhen, weil wenn es nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, wir es aber dennoch wollen, dann muss es unserer Gesellschaft auch was wert sein.
Jetzt haben wir Ihnen die Gelegenheit zu einer ausführlichen Antwort gegeben. Jetzt habe ich wieder eine Ja- oder Nein-Antwort. Das ist natürlich ganz toll. Noch immerhin mal die Leserfrage, eine weitere Leserfrage. Weiß gar nicht, aus welchem Umfeld die kommt, zum Thema Bürokratieabbau. Wie stehen Sie zu den Mitbestimmungsrechten der Personalvertretungen? Sollten die beschnitten werden?
Die Mitbestimmung in Personalräten und Betriebsräten ist ein hohes Gut, das zu der Idee der sozialen Marktwirtschaft gehört und deshalb nicht umsonst grundgesetzlichen Charakter hat.
Und so bleiben soll.
Ja.
Gut. Jetzt sind wir tatsächlich auf der Zielgeraden. Sie sind ja ein Fußballfan, Sie wissen 90 Minuten. Das heißt also, wir werden ein bisschen überziehen, aber nicht allzu viel.
Nachspielzeit.
Das machen wir gerade, genau. Sie haben mal gesagt, auch vor 4 Jahren, Koalitionen aus Christdemokraten und Grünen funktionieren. Gilt das für Sie heute nicht mehr?
Winfried Kretschmann ist ein Grüner, aber die Grünen sind nicht wie Winfried Kretschmann.
Kann man das so pauschal sagen, ja? Aber Ihre Präferenz, das haben Sie ja mehrfach gesagt, dass Sie gerne eine Koalition mit SPD und FDP eingehen würden, wenn es denn am Ende ausgehen würde. Nun gibt es aber keinerlei Umfragen, wir haben sie gesehen, bis dato hin. Wird es dann doch wieder schwarz-grün?
Also das entsteht
vielleicht unter anderen Vorzeichen.
Also das wäre mal wichtig. Aber also schauen Sie, das entscheide ja gar nicht ich. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 8. März. Und ich finde, Politiker sind auch immer mit Demut gut beraten. Und deshalb haben jetzt am 8. März die Menschen in Baden-Württemberg das Wort. Und ich verspreche nur eines, am 9. März werden wir das Beste aus dem Wahlergebnis machen.
Okay, zum Wahlergebnis. Zum Wahlergebnis gehören natürlich auch die Stimmen, die die AfD erhalten wird. Wir schauen uns mal 2 Umfragen an, was die Menschen umtreibt bei dieser Landtagswahl. Da geht es um die Sorge über die Entwicklung der AfD. Derzeit sieht es nicht nur danach aus, dass sie viele Stimmen dazu gewinnen wird. Beunruhigt Sie das oder finden Sie das gut? Beunruhigt sagen 53%, 24% finden es gut. Das spiegelt fast die Wahlbeteiligung und die Umfrageergebnisse wider. Und man sieht es natürlich dann auch bei den Potenzialen unter den Parteien. Wie sehen Sie denn die Entwicklung, dass in Baden-Württemberg mehr als 20% für die AfD stimmen könnten?
Die AfD ist unser Gegner. Das ist gar keine Frage. Aber schauen Sie, Politikerinnen und Politiker, die werden ja nicht dafür gewählt, dass sie sich entweder besonders wohlfühlen oder besonders viele Sorgen machen. Die werden dafür gewählt, dass sie was tun. Und so ist es doch in der Frage auch. Und wir werden die AfD nicht schlagen mit Empörung, wir werden die AfD nicht schlagen mit Moralisierung, wir werden die AfD nicht schlagen mit Aufregung. Wir machen die AfD dann klein, wenn wir die Probleme klein machen, die die AfD groß machen. Und deshalb sollten wir nicht den ganzen Tag über die AfD reden. Wir sollten uns nicht den ganzen Tag aufregen. Wir müssen mal über die Probleme reden, die dazu führen, dass die Menschen überhaupt erst AfD wählen. Und das ist mein Punkt. Und die Themen liegen auf dem Tisch. Und dafür müssen wir jetzt um Lösungen ringen. Und da machen wir einen Vorschlag als CDU. Und mein Job ist jetzt, dafür zu sorgen, dass aus diesen Ideen politische Mehrheiten werden, dass wir es auch umsetzen können. Zweiter Punkt. Wir als CDU Baden-Württemberg werden alles tun, alles. Aus unserer Geschichte heraus und wegen unserer Zukunft, um die AfD zu schlagen. Es wird bei der Landtagswahl am 8. März um die Frage gehen, wer ist die bestimmende politische Kraft in unserem Land? Wir oder die AfD? Und ich bin der 7. Landesvorsitzende der CDU Baden-Württemberg. Und ich plane fest, nicht der Letzte zu sein. Und deshalb wird meine christdemokratische Partei mit der AfD weder kooperieren noch koalieren. Wir treten an, um die AfD zu schlagen. Und warum ich das sage ist, weil die AfD intellektuell, habituell, kommunikativ das Gegenteil ist von uns. Ich möchte Ihnen das erklären. Wir haben viel über Wirtschaft gesprochen, wir haben über Heimat gesprochen, wir haben über die Menschen bei uns im Land gesprochen. Aber schauen Sie, diese Leute sagen ja raus aus der EU und raus aus dem Euro. 8 von 10 Autos bei uns in Baden-Württemberg, bei Ihnen in der Region, werden für den Export gebaut. Das wäre ein Massenentlassungsprogramm für die Region Heilbronn und da kann doch wirklich niemand Interesse dran haben. Wir sagen, wir wollen um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen. Der Spitzenkandidat der AfD, der sich ja zu fein ist, um für den Landtag in Baden-Württemberg zu kandidieren, das hat er ja gar nicht nötig in seiner Welt, der reist in die USA zu der MAGA-Bewegung. Die MAGA-Bewegung sagt aber, dass aus deutschen Automobilherstellern amerikanische Automobilhersteller werden sollen. Die sagen, dass aus deutschen Arbeitsplätzen amerikanische Arbeitsplätze werden sollen. Und die sitzen da und klatschen. Die Chefin der AfD sagt, es muss Deutschland schlecht gehen, damit es der AfD gut geht. Und das ist alles genau das Gegenteil, wofür wir als CDU jeden Morgen aufstehen. Wir wollen, dass unsere Wirtschaft gut geht. Wir wollen, dass die Leute Jobs bei uns haben. Und wir wollen, dass das morgen besser wird für unsere Kinder. Und die AfD hat Freude an den Problemen. Sie braucht diese Probleme. Wir aber treten an, um diese Probleme zu lösen und sind da wild entschlossen. Und einen Satz möchte ich Ihnen nachschieben. Und das sage ich wirklich, weil was uns wirtschaftspolitisch trennt, ist in der Frage die ganze Welt. Aber was uns vom Herzen her trennt, ist vielleicht das Entscheidende. Schauen Sie, der Parteivorsitzende der AfD, der Herr Sense, Sie brauchen sich den Namen nicht merken, der hat auf einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, Markus Söder sei ja nicht nur geistig, er sei auch körperlich leicht behindert, dem Sinn nach, aber bisweilen ist er ganz witzig, darum lassen wir ihn leben. Behindert und lassen wir ihn leben. Die AfD in ihrem Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt schreibt, dass Kinder mit Behinderung und Handicap unsere Kinder am Lernen hindern. Herr Höcke sagt, dass die Kinder mit Behinderung unsere Kinder beeinflussen negativ. Es gibt also unsere Kinder und es gibt die Kinder mit Behinderung. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Behinderung und Darfleben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen eines als Papa von 3 kleinen Kindern und das geht mir wirklich ans Herz. Ich würde jeden einzelnen meiner Söhne mit dem gleichen Herzen lieben, ob er eine Behinderung hätte oder nicht. Und deshalb sage ich Ihnen, dass diese Leute, die sagen das nicht nur, die schreiben das nicht nur auf, die meinen das. Und jeder, der bei der Landtagswahl eine Stimme dafür abgibt, wählt auch diese Wirtschaftspolitik, der wählt Entlassungen, Jobabbau und der wählt genau dieses Menschenbild. Und ich werde, solange ich politisch gehe und stehe, alles dafür tun, dass diese Leute niemals Verantwortung über andere Menschen in unserem Land bekommen. Das verspreche ich Ihnen.
So. Jetzt wollen wir
da auch etwas aus unserem Erbe heraus mehr argumentieren. Vor einigen Wochen wäre Konrad Adenauer 150 Jahre alt geworden. Er würde sich im Grabe rumdrehen. Die Idee von Konrad Adenauer war, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, europäische Aussöhnung. Es war immer Brücken zu bauen und keine Gräben zu ziehen. Die Idee von Konrad Adenauer und anderen war die soziale Marktwirtschaft. Es war die Westorientierung. Es war die NATO als Freiheitsbündnis, dann später in Erbe Konrad Adenauers. Und im Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt steht auch, dass die Kinder mehr Russisch lernen sollen und die Schulpflicht aufgelöst werden soll und so. Und Adenauer hat mal im Deutschen Bundestag eine große Rede gehalten, wo er aufs Angebot aus Moskau, die Bundesrepublik möge doch blockfrei sein, geantwortet hat, wir wählen die Freiheit. Und dieses Erbe gilt es jetzt zu verteidigen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen eines. Der wahre Feind der AfD ist nicht Angela Merkel. Es ist in Wahrheit Konrad Adenauer und diese Idee. Und wenn die AfD heute für China spioniert und sich von Russland bezahlen lässt, dann sind es keine deutsche Patrioten, die verraten deutsche Interessen.
So, jetzt haben wir aber die AfD abgehandelt. Und jetzt wollen wir natürlich mal sehen, wie überzeugend Sie heute Abend auf die Wählerinnen und Wähler und die Besucherinnen und Besucher gewirkt haben, wer denn in seiner Wahlentscheidung sich heute Abend hat überzeugen lassen und womöglich geändert hat. Also haben Sie nach dem heutigen Wahlcheck Ihre mögliche Wahlentscheidung geändert?
Ja, aber wenn wir zuvor schon eine absolute Mehrheit hatten, habe ich ja Interesse an der Antwort Nein,
oder? Wahrscheinlich, ne? Aber wir wollen ja irgendwas noch bewegen irgendwo, ne? Selbst eine absolute Mehrheit kann ja noch höher werden am Ende des Tages, ne? Ach, immerhin 18% haben sich nach dem heutigen Wahlcheck, in welche Richtung auch immer, ich hoffe nicht, dass sie, kann ja auch in eine andere Richtung gehen.
Also wenn diese 50%, die uns wählen würde, bei den 80% dabei sind, dann kann ich Ihnen als Betriebswirt sagen, bin ich hochzufrieden.
Also das ist mir jetzt sehr mathematisch, jetzt machen wir es einmal ein bisschen einfacher, und zwar zum Abschluss unserer beliebten Satzverlängerungsspiel. Meine beste Idee beim Joggen, Joggen tun Sie ja, glaube ich, täglich, ne?
Ja.
Sehr schön. Ja, Satzverlängerung, meine beste Idee beim Joggen? Oder also vergessen Sie mal alles gleich noch?
Ja, aber ich habe ja nicht nur eine Idee gehabt in meinem Leben.
Ach so, aber seid ihr mal ein besonders Gute beim Joggen noch zusätzlich?
Das war die Frage, wie ich meiner Frau den Heiratsantrag mache.
Oh.
Und sie hat ja bekanntlich Ja gesagt. Ja.
Wenn ich jetzt frage, wie das war, das dauert dann auch wieder länger, oder?
Nein, weil die Antwort war oder ist erfolgreich.
TSG Hoffenheim oder VfB Stuttgart?
Ja, das ist jetzt eine Fangfrage. Ich bin ja Mitglied beim VfB.
Ja, aber Hoffenheim liegt ums Eck, ne?
Darum weiß ich, warum Sie die Frage gestellt haben.
Sagen Sie jetzt noch was?
Ja, Herr, ich bin... Also, ich bin ja kein Pharisäer, jetzt bin ich Mitglied beim VfB, da kann jetzt eigentlich deiner Hoffenheim sagen.
Gut. Ja. Mit AfD-Abgeordneten spreche ich.
Dazu besteht keine Notwendigkeit. Wenn ich den Herrn Frohnmaier jetzt treffe, dann sage ich zu dem Grüß Gott wie zu jedem anderen Mensch auch, aber wir haben mit diesen Leuten nichts zu schaffen.
Wenn ich mit Bärbel Baas in einem Aufzug eingesperrt wäre...
Dann würde ich um Rettung beten.
Auch für Sie. Ja. Zwei Verwaltungsebenen zu streichen,
Ist eine gute mal Idee.
Ist eine gut, wollten Sie ja mal, ne?
Was heißt da wollten?
Wollen Sie immer noch?
Ah ja. Ich soll kurz antworten.
Ja, das ist ja gut. Dass eine Erhöhung der Erbschaftssteuer für Vermögende 100 Milliarden an Steuereinnahmen bringt,
ist zu kurz gedacht, weil das Vermögen, das in Baden-Württemberg angesprochen werden würde, sind bei unseren Familienunternehmen die Firmen. Und das ist produktives Vermögen. Und wenn wir da die Erbschaftssteuer anwenden, gefährden wir Arbeitsplätze, gefährden wir Jobs und gefährden wir Firmen bei uns im Land. Und deshalb ist es zu kurz gedacht. Eine Erbschaftssteuer für Baden-Württemberg, wie sie die SPD will, ist Gift und würde zu Entlassungen führen. Ich will um jeden Arbeitsplatz kämpfen.
Und meine wichtigste Erkenntnis heute Abend?
Die Uhr ist mein Gegner.
Ganz offensichtlich. Herzlichen Dank, Manuel Hage.
Danke Ihnen, Frau Dittmar.
Aber wir haben es in knapp 100 Minuten geschafft und ich glaube, ein paar Fortschritte durch viele Themen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Es hat große Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Sie waren ein aufmerksames Publikum und haben vor allen Dingen auch gut mitgemacht. Bleiben Sie weiterhin gut informiert. Und das Ganze heißt ja hier nur Sparkasse, aber wir sparen nicht an den Getränken und laden Sie jetzt noch zum Umtrunk ein. Herzlichen Dank dafür. Ihnen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.